Ich habe eine Runde Wer bin ich vorbereitet, weil ich habe ein neues Plüschtier von einer Fernsehfigur. Und du musst erraten, welche das ist. Und die sitzt gerade neben mir, schaut mir in die Augen gerade.
Ich war ja schon mal bei dir zu Hause. Ich glaube, ich kenne das.
Ja, es ist neu. Hast du oft das Wort neu gehört?
Okay.
Neu im Sinne von.
Also ist es nicht die Schlange, die auf deinem Sofa sitzt?
Nein. Nein. Ist auch kein Fernsehtier.
Ist es ein Fernsehtier? Ist es ein kleines Nagetier?
Ist auch kein Tier.
Oh.
Es ist ein Fernsehplüschwesen. Jetzt habe ich eh schon zu viel gesagt.
Jetzt hast du echt schon viel gesagt. Ist es ein Mainzelmännchen?
Nein. So spielt man nicht, wer bin ich?
Nee, aber jetzt habe ich ja schon so viele. Ja, ich meine.
Bin ich James Bond?
Ist Geschlecht überhaupt relevant?
Ja.
Ja? Also ist es weiblich?
Nein.
Wer männlich?
Ja.
Ist es ein Mann?
Ja.
Also ein Mensch?
Ja.
Ist es ein Kuscheltier von einem Menschen?
Ja.
Ist dieser Mensch ein Reality-TV-Star?
Nein. Ich wüsste nicht, von welchen ja. Reality-TV-Star es Plüschtiere gibt.
Von wem gibt es denn ansonsten Plüschtiere? Das finde ich jetzt echt. Kannst du mir bitte einen Tipp geben?
Es kommt aus dem Bereich Kinderfernsehen.
Also ist es eine Person, die irgendwie eine Art von Kinderserie macht?
Ja, macht.
Also so moderiert zum Beispiel, meine ich jetzt.
Ja, moderiert ist auch ein großes Wort.
Die daran teilnimmt.
Ja.
Hat es etwas mit der Sendung mit der Maus zu tun?
Nein. Das längste Intro Deutschlands übrigens.
Ja, es ist so. Bitte erzähl es uns.
Kleinkinder, Kika.
Aber es ist ja auch keine Moderation, meinst du?
Nee.
Kannst du mir den Anfangsbuchstaben sagen?
S.
Boah, kannst du mir den zweiten Buchstaben sagen?
A.
Sa. Was fängt ihr mit Sa an? Ihr seid bestimmt alle, ich weiß es. Ist doch so einfach. Sag mal, kannst du mir auch den dritten Buchstaben sagen?
Ja, ein N.
Sandmann! Oh mein Gott.
Das Sandmännchen
sitzt
neben mir,
darauf hätte ich sowas von kommen können. Oh mein Gott.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche. Es ist einiges an Zeit vergangen seit der letzten Folge und wir werden ganz genau erklären, warum. Aber zuerst sage ich Welcome back an die Rückkehrerin,
ja.
Denise.
Leute, ich habe euch doch so vermisst. Ich sag's jetzt gerade so ein bisschen, als wäre es ironisch. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben am 18. November die letzte Folge aufgenommen. Das ist jetzt fast ein Monat her. Das ist einfach viel zu lang. Es ist viel zu lang, Leute.
Ja, es sind einige Sachen passiert. Scheduling-Konflikts, unsere beiden Managements haben da nicht mehr zueinander gefunden.
Ja.
Es waren keine Termine findbar.
Ja.
Also tatsächlich, bei mir war zwei Großeltern im Krankenhaus, andere Podcasts, die in den Weg gekommen sind.
Mhm.
Es war so, dass Denise auch mal hier war, wir dann das auch nicht geschafft haben, Zeit dafür zu haben, eine Folge aufzunehmen. Aber das größte Manko an der Sache war, dass wir keine Zeit hatten, Sachen zu gucken. Und das ist immer das Blöde, dass man ja nicht nur Zeit braucht für die Aufnahme, sondern vor allem auch, um die Sachen zu gucken. Und da haben wir gemerkt, sind wir bei Forsthaus, was ja unser Plan war, einfach zu spät reingekommen. Ja. Und dann war es so ein Brocken an Folgen, den wir da vor uns hatten. Und dann haben wir das nicht mehr aufholen können.
Ja.
Und dann haben wir immer gesagt, nee, nächste Woche, dann wird es immer mehr. Und wir haben es dann nicht geschafft. Und jetzt haben wir gesagt, egal, wir machen es trotzdem in der Folge über alles andere, nicht übers Forsthaus.
Mhm.
Und machen es ist nicht so schwer und sehen uns jetzt aber dafür wieder.
Genau, und machen einfach mal. Also wir hatten halt, wie gesagt, ursprünglich den Plan, wir schauen jetzt alle diese Folgen, ich glaube, es sind mittlerweile mindestens 8, und besprechen die quasi in erstmal so einer Sammelfolge und fangen dann wieder an, irgendwie regelmäßig auf diese Folgen zu reagieren. Aber vermutlich gibt's ja nur 10 Folgen oder vielleicht höchstens 12. Also wir sind jetzt wirklich fast schon am Ende dann bei Forsthaus und es hat sich dann irgendwie auch ein bisschen doof angefühlt, beziehungsweise auf 8 Folgen in einer Folge zu reagieren, ist halt wirklich auch eine Aufgabe. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht holen wir das ja an anderer Stelle dann trotzdem nochmal nach. Andere werden sich vielleicht aber jetzt auch freuen, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, über andere Formate zu sprechen, beispielsweise Temptation Island, wozu wir halt in der Vergangenheit nicht gekommen sind. Win-win.
Ja, genau. Wir machen Win-lose. Ja, wir machen nochmal den Sack zu quasi vor Weihnachten und vor dem großen Jahresrückblick mit Nathalie natürlich. Den zeichne ich dann sehr bald schon auf und der kommt dann auch für euch sehr bald raus. Also da kann man sich drauf freuen und genau, wir nehmen uns das vor, einfach schon über das Forst aus zu reden, vermutlich eben nicht in der im Folgenbesprechungsformat, sondern einfach so. Und dann ist es ja auch so, wir haben das neue Jahr vor uns und dementsprechend auch das Dschungelcamp und da werden wir natürlich auch wieder das ganz große Programm hier auffahren bei Fernsehen für alle und da gibt es alles dann eh schon bald dazu, weil ab dem 1. Januar gibt es eigentlich dann fast nur noch dieses eine Thema. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch in 2025 zum Glück in diesem wunderschönen, erfolgreichen Jahr für uns alle.
Ja.
Und wir schauen jetzt erstmal, würde ich sagen, auf den Dschungelcamp-Cast, weil es das aktuellere Thema ist und ihr unbedingt natürlich nachdem das alle Podcasts jetzt schon mal gemacht haben, die ganz frühen Reactions haben wir ein bisschen Zeit vergehen lassen und schauen jetzt in aller Ruhe auf die 12 DschungelcamperInnen. Und da sei auch schon mal erwähnt, wir werden auch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, also zur nächsten Staffel, mit diesem Aufgebot, was wir jetzt gleich besprechen werden, wieder ins sogenannte Promi-Paten-Programm starten. Und in diesem Jahr hat sich natürlich Denise einen Startplatz natürlich auch quasi verdient. Also Denise wird auch einen Promi dann übernehmen.
Ja.
Aber noch nicht ganz klar ist, ob zum Beispiel Jana dabei ist, weil Jana gerade da im Urlaub vermutlich sein wird oder so. Auf jeden Fall werden wir eine gewisse Anzahl an Plätzen haben. Wir sind wahrscheinlich so 6, 7, 8 Leute von Fernsehen für alle. Also wir können noch Plätze an euch vergeben, die quasi auch dann eine Promi zugelost bekommen. Und deswegen sage ich schon mal jetzt, ihr könnt euch schon mal jetzt melden, wenn ihr Lust habt, mit einfach einer Nachricht unter Instagram Fernsehen für alle, könnt ihr mir schreiben und dann hole ich diesen alten Account aus der Versenkung wieder raus und bespiele ihn wieder und werd euch quasi auch in den Lostopf werfen und dann habt ihr die Chance, auch einen Promi zugelost zu bekommen und den dann über die Wochen im Dschungelcamp. Das ist die einzige Voraussetzung. Ihr solltet in dieser Zeit da sein und das Dschungelcamp gucken. Also könnt ihr da mitmachen. Auch alle, die schon mal dran waren, dürfen auch gerne das nochmal machen, dürfen sich gerne nochmal reinschmeißen lassen in den Lostopf und dann schauen wir einfach mal, wer die Ehre hat, einen Promi zu bekommen in diesem Jahr. Und ja, du kannst auch gleich, Denise, dann, wenn wir einmal durch sind durch den Cast, mal sagen, auf wen du so hoffst, auf wen du vielleicht auch so nicht hoffst. Du machst es ja auch zum ersten Mal, ne?
Ja, ich bin total aufgeregt, weil ich weiß überhaupt gar nicht. Also ich habe jetzt zum ersten Mal auch von diesem Konzept gehört und ich freue mich aber so dabei zu sein, weil ich liebe das Dschungelcamp, ja. Ich liebe es. Ja. Ich freue mich da jedes Jahr drauf und deshalb freue ich mich extrem. Ich hoffe, ich ziehe einen tollen Promi, sage ich mal so.
Genau. Mal schauen, ob überhaupt tolle Promis dabei sind. Das werden wir jetzt rausfinden. Wir gehen einmal durch den Cast, der so vor 2 Wochen ungefähr von der Bild-Zeitung released wurde. Und dementsprechend, also der klingt sehr realistisch. Der wurde mittlerweile doppelt und dreifach auch von anderen Quellen bestätigt und so weiter. Deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass er stimmt. So, wir gehen mal durch. Also es geht los mit dem Namen, der, glaube ich, auch als erstes in die Diskussion kam. Gil Ofarim, das war schon seit Wochen und Monaten schon in der Diskussion. Er ist dabei im Dschungel.
Also ich muss jetzt mich erstmal outen an dieser Stelle. Ich habe natürlich mitbekommen, dass es irgendeinen Skandal um ihn gab. Ich kenne ihn nur daher, also ist es der gleiche, der früher so lange Haare hatte und so ein Teenie-Musiker war? Weil dann hatte meine Schwester ein Poster von dem in ihrem Zimmer. Aber ich habe noch nie einen Song von dem gehört, noch nie bewusst. Und dann habe ich nur gehört, irgendwie gab es irgendeine Art von Skandal. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, worum sich's da gedreht hat. Ich habe hinter einem Stein offensichtlich gelebt. Ist es an der Stelle, lohnt sich das, es nochmal kurz zu besprechen? Oder denkst du, jeder weiß das außer mir auf dieser Welt?
Also ich glaube, wir werden das im Dschungelcamp nochmal ausführlich hören, aber ganz kurz, vielleicht, es gab diesen Vorfall 2023, da hat er sich, ich habe es auch nicht mehr nochmal komplett nachgeschaut, aber es war meines Wissens so, dass er ein Instagram-Video oder irgendein Video auf jeden Fall aufgenommen hat, wo er gemeint hat, er wurde Opfer eines antisemitischen Angriffs von einem Hotelmitarbeiter in einem Leipziger Hotel.
Okay.
Und dann hat sich herausgestellt, dass das gelogen war. So, es gab keinen antisemitischen Vorfall gegen ihn.
Okay.
Und dann hatte er eben einen Prozess am Hals wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung.
Okay.
Und das war so ein bisschen das Ganze, was passiert ist. Und er hat damit natürlich der jüdischen Community also sehr geschadet, so damit. Mhm. Und ist seitdem halt super in der Kritik und hat halt auch sehr viele Auftritte verloren und bla und bla und bla.
Also
und hat sich dann Anfang des Jahres, glaube ich, hat er sich dann so ein bisschen geläutert gezeigt und hat sich dann so ein bisschen entschuldigt, aber auch nicht so wirklich. Und jetzt geht man eben davon aus, dass Gil Oferim dann darüber natürlich auch sehr viel reden wird im Dschungelcamp, über diese ganze Redemption Arc.
Weil ich hatte echt, also ich habe von ihm so viel gehört, dass er halt wirklich also stark kritisiert oder fast schon wie so, oh mein Gott, der wird jetzt in den Dschungel geholt. Und ich habe ja jetzt wirklich, hast du jetzt ja sehr, sehr oberflächlich nur erzählt, was da passiert ist. Ich müsste mich vielleicht auch ein bisschen damit mal auseinandersetzen, um wirklich zu verstehen, was da vorgefallen ist. Aber jetzt so im Vergleich zu anderen Dingen, die manchmal so los sind in der Fernseh- und Reality-Welt, denke ich mir, okay, ja, klingt auf jeden Fall nicht cool, aber wir haben doch wirklich oft mit noch ganz anderen Kalibern zu tun. Und da ist der Aufschrei gefühlt halt auf jeden Fall nicht so groß. Also das muss ich aber mir vielleicht auch
also
einfach
ich
noch
schon,
mal, ja.
Also ich würde halt schon sagen, dass das hier schon auch heftig ist, weil in einer Zeit, in der es echten Antisemitismus gibt so und antisemitische Vorfälle, unter denen Menschen sehr leiden, quasi das auszunutzen und dann ja etwas einfach zu erfinden.
So als PR-Move oder warum hat er das, weiß man nicht genau.
Man weiß es nicht genau, was da dahinter steckt, aber das finde ich schon sehr schäbig so.
Okay.
Und ich weiß auch nicht, das ist halt auch etwas, was jetzt eben so ein ganz anderer Vorfall ist, auch im Vergleich zu anderen. Wir hatten ja schon die Gott habe sie selig gerade verstorben, Ingrid van Bergen, ne, auch im Dschungelcamp, die ja auch gewonnen hat, die mit Totschlag auch verurteilt wurde. Soweit ich weiß, auf jeden Fall einen Menschen umgebracht hat, so die im Dschungelcamp war. Wir hatten schon Arno Funke, den Kaufhoferpresser Dagobert quasi im Dschungelcamp. Wir hatten schon natürlich Reality-Stars mit denen und denen Verfehlungen und so, aber halt auf einem geringeren Level jetzt. Aber es gab schon ne, Leute mit Anzeigen, Leute mit Verurteilungen und so. Das ist jetzt nichts komplett Neues, aber hier ist es halt aktuell und einfach aufgrund der aktuellen Weltlage und so ist es natürlich ein Vorfall, der schon anders zu bewerten ist. Aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt dazu stehen soll. Ich sage ja immer, für Leute, wo ich weiß, dass es das wert ist, bin ich auch mal bereit, jemanden Kontroverses da auch mal reinzulassen. Ich weiß halt nicht, ob es wert ist, sozusagen, ob der wirklich so bereit ist, sich voll auf das Format einzulassen, ehrlich zu sein, offene Gespräche zu führen und so, aus sich rauszugehen, emotional zu sein und so. Wenn er das alles mitbringt, dann würde ich sagen, okay, ist es vielleicht auch mal wert, eine sehr kontroverse Person da reinzunehmen. Aber wenn nicht, dann hat man jemanden dabei, der kontrovers ist und dem man gleichzeitig super viel Geld bezahlt und der dann einfach 2 Wochen lang nichts macht. So, das kann halt auch immer sein.
Ja, also ich werde meine Hausaufgaben auf jeden Fall machen. Ich werde mich damit noch mal ein bisschen auseinandersetzen, dass ich auch ein bisschen besser verstehe, also was da passiert ist.
Es geht weiter mit Simone Ballack in meiner Auflistung.
Ja.
Simone Ballack, die Ex-Frau von Michael Ballack und Promi Big Brother Teilnehmerin von 2020 oder sowas, glaube ich. Sie war ja vor allem in den Medien, nachdem ihr Sohn ja gestorben ist. Natürlich sehr tragisch und auch da wird halt damit gerechnet werden, vermutlich, dass dass sie darüber vielleicht so ein bisschen mehr redet dann und dass sie auch natürlich immer bei Ex-Spielerfrauen, dass sie so ein bisschen über diese Zeit redet und wie es ist mit Michael Ballack und so. Mhm. Aber ja, Simone, bei Promi Big Brother hat sie da wirklich mitgemacht. So, die hat sich da nicht rausgehalten und war einigermaßen unterhaltsam. Deswegen finde ich es keine schlechte Besetzung eigentlich.
Also ich habe ja Promi Big Brother nicht geschaut oder allgemein schaue ich auch Big Brother nicht. Also Ballack ist halt ein Nachname, den man erkennt. Ich kenne jetzt nur Michael, also ich kannte sie davor jetzt auch nicht. Wobei ich das schon auch mitbekommen habe mit dem Sohn. Ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber ist Michael Ballack ja nicht mittlerweile mit einer ehemaligen Freundin auch von seinem Sohn zusammen oder sowas in der Art?
Ja, das ist immer
bin ich da jetzt falsch informiert?
Was sehr viele Leute sagen, nee, das stimmt auch. Ich glaube, es ist nicht seine Girlfriend, mit der Michael Ballack jetzt zusammen ist, sondern eine quasi Freundin wirklich von dem Sohn.
Genau, aus dem Freundeskreis.
Aber ja, das scheint so zu sein. Es gab mal irgendeine Richtigstellung, die Michael Ballack dann irgendwie rausgegeben hat an die Presse, dass da irgendwas, dass er dem irgendwie widerspricht, so, aber ja, das ist meines Wissens auch so, ja. Aber ja, hat mit Simone nichts zu tun.
Nee, hat überhaupt nichts mit Simone zu tun, aber viel mehr weiß ich halt auch nicht über sie. Deshalb, ja. Das Dschungelcamp ist ihre Bühne und ich bin bereit, sie ihr zu geben.
Ja, also sie hatte ja schon auch, wie gesagt, jetzt bei Promi Big Brother eine Bühne und da hat sie schon auch, es gab einen legendären Streit mit Alessia Herren, zum Beispiel damals auch genutzt, so, wie gesagt, war schon auch präsent, damals auch eng befreundet im Format mit Icke Hüftgold, der damals dabei war. Icke Hüftgold, der jetzt wiederum in den Medien ist, weil er hingerichtet werden sollte von Mia Julia. Hast du es nicht gehört?
Nein, was?
Ja. Ja, ich glaube, das war der Stern, der das berichtet hat, weil es läuft eine Anzeige gegen Mia Julia, die Icke Hüftgold eben geschaltet hat. Mia Julia ist ein Begriff, oder?
Ist ja auch so eine Party-Maus, Schlagersängerin, oder?
Genau, Schlager, genau. Und es läuft eine Anzeige, weil es Pläne gab, laut Icke Hüftgold, dass er entführt und fake hingerichtet werden sollte im Wald. So.
Weil um es ihm gab Angst wohl, gab einzujagen? Wohl, oder warum
fake? Um ihm Angst einzujagen, genau. Mia Julia war in Icke Hüftgolds Management. Er hat auch eine Künstlermanagement-Firma. Und dann hat sie aber ein Angebot von Universal bekommen vor ein paar Jahren und wollte unbedingt aus ihrem Vertrag raus. Und er hat sie aber nicht rausgelassen. Und dann war der Plan angeblich von Mia Julia mutmaßlich, dass sie irgendwie ihm Angst einjagen will und dann ihn eben entführen lassen will und dann in so einen Wald bringen will und ihn dann irgendwie fake hinrichten wollte. Mhm. Und das hat ja jetzt letzte Woche für ein paar Schlagzeilen gesorgt.
Furore gesorgt.
Ja, genau. Aber damit hat auch Simone Ballack nichts zu tun. So.
Stimmt, wie kommen wir da jetzt eigentlich drauf? Ach, weil ja, sie mit Alessia Herren irgendeinen Streit hatte und ja, okay.
Ich war auch im Promi Big Brother Haus mit ihr. Und ja, okay. Die wurden damals geschippt, nämlich Icke Hüftgold und Simone Ballack. Und das Studiopublikum hat dann immer geschrien, Simone Hüftgold, so, weil sie immer die geschippt haben. So, das war damals.
Oh mein Gott. Na gut. Ich gönne ihr doch, wenn es so sein soll.
Ja. Die nächste im Bunde ist Mirja Dumont. Mhm. Die ist dabei. 49. Schauspielerin und Model, Ex von Sky Dumont natürlich. Und du kennst sie auch als Teilnehmerin von Die Verräter.
Ich wollte doch sagen, woher kommt sie mir so bekannt vor? Ich kenne sie doch schon. Ja, ich bin ja
sie
auch.
Sie ist eine Verräterin.
Die Verräter Ultras. War sie auch eine Verräterin? Nee, oder?
Ja, doch. War sie? Sie war Verräterin. In der Runde mit Motzi und mit Charlotte Würdig. Das war die All-Girls-Runde.
Dass ich das jetzt schon wieder vergessen habe, dass sie Verräterin war, bedeutet, ich kann mal wieder die Verräter gucken, weil ich den Plot genug vergessen habe, dass ich es nochmal gucken kann. sehr schön. Ja. Aber
oder dass sie einfach sehr unauffällig war, muss man auch sagen. Nee, ja, in dieser Verräterrolle.
Ja, na gut.
Ja.
Ein bisschen von beidem vielleicht. Aber ja, ich freue mich ich glaube, Mirja ist eigentlich eine ganz coole Kandidatin für den Dschungel, oder? Was denkst du?
Ich glaube auch, ich glaube, sie ist jemand, die das voll annimmt, die dann jetzt nicht eine wahnsinnig unterhaltsame Person ist, aber ich glaube, die ist eine gute, jemand, den man dabei braucht irgendwie so. Also die ist schon eine 100% Person. Also wenn sie wohl teilnimmt, dann schätze ich sie so ein, dass sie da jetzt eben nicht nur abcashen will, sondern halt auch die Herausforderung irgendwie schon annimmt und ja auch für ein paar interessante Gespräche sorgen könnte so. Gar nicht so sehr, dass sie auch interessante Sachen erzählt, aber so als Gesprächspartnerin ist sie, glaube ich, ganz gut aufgehoben, so ein Dschungelcamp. Dann geht es weiter mit, ja, das müssen wir eigentlich doppelt besprechen quasi, weil das eigentlich auch nur doppelt eben interessant ist. Samira, Yavuz und Eva Benetatu. So. Ein Riesenstreit, der schon jetzt im Reality-Fernsehen quasi für sehr viel Furore auch wieder sorgt. Also jetzt auch beim Forsthaus geht es pausenlos darum, weil ja da Eva teilnimmt, gemeinsam mit Valentina ja ein Team ist. Jetzt auch gerade beim Promi-Büßen hat ja Serkan sein großes Geständnis und sein Ding abgezogen. Auch schon bei The Power war es ja so, dass diese Sache gerade erst passiert ist, ne, und dass er dann danach direkt eingezogen ist bei The Power und da auch den leidenden Betrüger quasi gespielt hat. Und jetzt wird das ganze Thema eben komplett verhandelt, einmal mit den beiden Frauen, Samira und Eva, die zusammen da einziehen. Und ja, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, jetzt hier im Podcast so. Deswegen sag gerne, was du denkst. Also ist es was, worauf du dich freust oder nicht?
Ja, also ich mag Samira, glaube ich, ganz gern, so wie ich sie in Erinnerung habe. Es ist jetzt natürlich auch schon einige Jahre her, dass sie bei Bachelor in Paradise war und so. Eva hingegen ist mir eher unsympathisch, aus den Formaten, in denen ich sie zuletzt gesehen habe, und ist für mich eher so eine Person, die eh schon so ein bisschen, also so wie ich sie jetzt in Erinnerung habe, halt so, ich sag mal so grobe Richtung Kim Virginia. Also so Dinge finde ich halt oft dann eher so uninteressant. Im Sinne von, Leute kommen rein einfach nur, um möglichst aggressiv rumzusticheln oder auch nicht so aggressiv rumzusticheln, aber irgendwie eine Art von Feuer zu legen und Streit dann zu haben. Das ist was, es macht natürlich Reality-TV sehr auch aus. Also findet dort immer wieder statt. Ich finde solche Charaktere oft irgendwie sehr unangenehm, weil es halt so eine Künstlichkeit dann irgendwie hat, weil ich mir so denke, also jetzt mal Real Talk, wir reden jetzt über die Situation. Samira war halt verheiratet mit Serkan, Eva hat Serkan betrogen. Normale, empathische, mitfühlende Menschen. Also an Evas Stelle wäre ich halt so klein mit Hut, ja, und würde halt sagen, oh shit, da habe ich ja wirklich Scheiße gebaut und das tut mir jetzt wirklich leid oder was auch immer, keine Ahnung, was man da halt so sagen würde. Und also das würde mich jetzt schon im Vorhinein einfach nur der Gedanke pisst mich an, dass sie eventuell irgendeine Art von Streit mit Samira da anfangen könnte. Was ich denke, was passieren wird oder da dann irgendwie nicht einsichtig wahrscheinlich auch ist oder so. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und das ist dann aber für mich auch nicht, weil manchmal sind so Konflikte ja auch sehr interessant oder auch wenn man so, auch manchmal toxische Dynamiken können ja auf eine Art dann auch spannend sein, die irgendwie zu analysieren, auseinanderzunehmen. Es klingt jetzt ein bisschen falsch, weil, also man soll sich daran ja irgendwie jetzt auch nicht so ergötzen, dass Leute sich halt ungesund verhalten und so. Aber wenn da zumindest eine Ehrlichkeit ist, dann habe ich das Gefühl, man kann da irgendwie noch durch die Analyse auf eine Art was über diese Personen lernen, vielleicht für sich selber auch mitnehmen, wenn man selbst auch in so Situationen gesteckt hat und so. Und Eva wirkt auf mich einfach wie ein Mensch und deshalb meine ich Kategorie Kim Virginia und ich könnte da jetzt auch falsch liegen. Die Erinnerung an sie ist jetzt auch nicht so präsent, aber die dann einfach provoziert um des Provozierens willen. Und das finde ich einfach so oft so unspannend. Das nervt mich dann einfach nur. Und deshalb, ja, also das wird wahrscheinlich also ein großer Teil dieses Dschungels, so wie sie das jetzt wirkt, also dass dieser Konflikt sehr viel Raum einnehmen könnte oder dass die beiden dann irgendwie nicht klarkommen oder was auch immer. Und jetzt im Vorhinein bin ich schon ein bisschen gelangweilt davon und habe eigentlich gar nicht so doll Lust darauf, muss ich sagen. Wie geht's dir?
Ja, so geht's mir auch. Also ich bin nie großer Fan von diesen schon existierenden Streits, die dann quasi in den Dschungel verlängert werden. So, ich finde, das Format braucht es nicht. Und finde jetzt Eva nicht so penetrant wie jetzt die Kim Virginia und auch nicht so billig. Quasi, also billig im Sinne von so billige Konflikte quasi, dass sie die provoziert. Aber ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der es, also erstens muss man ja sagen, selbst im Kim Virginia-Konflikt war es ja so, dass Mike und Layla super davon profitiert haben, zum Beispiel. Und es gab es schon mal, wenn wir uns ganz mal zurückerinnern an damals noch, wie heißt das, Domenico und Evelyn damals, ne? Das war ja auch eine Sache, die, glaube ich, auch von Bachelor in Paradise sich dahin verlängert hat, in den Dschungel. Und wo Domenico auch sich die ganze Zeit an Evelyn so abgearbeitet hat und es enorm dafür gesorgt hat, dass Evelyn an Beliebtheit gewonnen hat beim Publikum. Ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der Samira, die jetzt schon ziemlich beliebt ist, also ich finde sie auch cool, dass Samira, wenn sie es richtig spielt, so extrem davon profitieren könnte und sogar weit kommen könnte dadurch, durch die ganze Nummer. Also das ist jetzt schon mal eine Prediction, die, glaube ich, auch jetzt nicht wahnsinnig außergewöhnlich ist, aber das ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, diese Welt.
Ich glaube auch, dass Samira zumindest mal locker in die Top 5 kommen könnte. Also sagt jetzt einfach mein Bauchgefühl, weil sie einfach irgendwie ein stabiler Mensch ist. Also sie hat irgendwie Personality, aber sie ist jetzt auch nicht super unsympathisch oder so. Also ich meine, man weiß ja nie, ne? Also es kann natürlich auch immer, manchmal tun Formate Leuten dann ja auch dann doch irgendwie gar nicht gut. Also die vorher eigentlich voll sympathisch irgendwie rüberkommen oder so. Aber also wie du gerade schon sagst, ich könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass sie davon sehr profitieren kann und das sehr erfolgreich für sie laufen könnte im Dschungel.
Ein weiser Mann hat mir einmal im Interview den Satz gesagt, vor Gericht ist wie auf hoher See, man weiß nie.
Warte mal,
Und
hast du das schon mal zu mir gesagt? Hast du das schon mal
kann
zu.
sein.
Weil ich kenne diesen Satz,
Aber
oder hat das jemand mal in einer Reality-TV-Show gesagt?
nee, das hat mir jemand mal im Interview gesagt. Der ist auch in einem von
Nein.
meinen Podcasts drin.
Das hast du mal, oder habe ich das einfach irgendwo mal gehört? Und da habe ich mir auch gedacht, was soll das heißen?
Ja, vor Gericht ist wie auf hoher See, man weiß nie.
Fernseh für alle
Und
ist wie das Dschungelcamp, man weiß nie.
ja, genau. So, genau. Und vor Gericht, also Dschungelcamp ist auch wie auf hoher See, man weiß auch nie, wollte ich damit
Ja,
sagen.
genau. Ja, man weiß einfach nie.
So,
Allgemein im Leben
man
weiß
weiß
man
nie.
nie. Man weiß nie.
So, nächster Promi ist Hardy Krüger Junior.
Kommt mir bekannt vor vom Sehen, aber wer ist das? Wer ist das? Woher kennt man den? Schauspiellegende steht hier. Ja.
Der Sohn von Hardy
Wo?
Krüger.
Ah, checke. In welchem Film hat
Also
man den so gesehen oder so?
er war auf jeden Fall auch bei, soweit ich weiß, bei diversen Soaps auch dabei,
Okay,
aber
verstehe.
schon auch in größeren Filmproduktionen und so. Aber
Ja.
hier im Podcast ist er deswegen so ein bisschen Running Gag, weil er eigentlich seit Jahren auffällt durch die Teilnahme an so Spielshows. Also in jeder Spielshow, in jeder Quizshow ist Hardy Krüger auch irgendwie
Er
dabei.
hat Bock, er hat
Also,
Bock.
ja, und er hat Bock und wenig Jobs, glaube ich. So, das ist
Oh,
das Problem.
na gut.
Und ja, ich glaube, er hat einfach das Game so ein bisschen durchschaut, wie man halt als Schauspieler auch noch Geld machen kann. Also nicht nur durch Schauspielen eben, sondern auch durch die Existenz als Promi einfach. Ne? So,
Ja,
er ist für mich so
ja.
ein wirklicher Promi, der gerne auch mit seinem Promi-Status irgendwo auftritt. Und als
Okay.
so Schauspieler halt auch dann variabel einsetzbar. Also von wer weiß denn sowas, ne, bis hin zu das große Backen, bis hin zu Grill den Hänsler, über das Dschungelcamp
Okay,
ist halt
vielleicht habe
alles
ich ihn
möglich
da
für so
mal
jemanden.
gesehen. Ja, okay, verstehe.
Und deswegen Hardy Krüger Junior, ja, also ist ein Vollprofi, deswegen, ich glaube aber nicht, und das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei SchauspielerInnen, bestehen sie den Karriere-Test. So, Mathieu Carrière, ne?
Okay.
Ist der, kennst du noch Mathieu Carrière?
Ja, ich kenne Elena Carrière natürlich von Germany's Next Topmodel.
Genau, das ist der Vater, soweit
genau,
ich weiß.
Er ist Schauspieler,
also Mathieu,
ne?
Carrière in der legendären 2011er Staffel mit Sarah Knappig, ne, war ja er quasi der weise Opa im Camp, der so ein bisschen gegen Sarah vor allem mit der legendären Szene auch: Bitte verlass uns, Sarah. Bitte, bitte verlass uns, Sarah. Ich flehe dich an, und auf die Knie gegangen ist.
Mhm.
Das war damals die Szene, mit der er aufgefallen ist. Und Mathieu Carrière ist eben für mich so das Paradebeispiel für den Schauspieler, der quasi sich komplett ernst nimmt und der quasi Allüren hat, ne, und der überhaupt nicht sozusagen, also der sich auch kilometerweit über den anderen Promis sieht, der einfach sich komplett selbst überschätzt und so. Das ist so ein bisschen Mathieu Carrière als ja, als Paradebeispiel für diese Art von Schauspieler. Und ich glaube eben nicht, genau, ich glaube nicht, dass Hardy Krüger Junior in diese Sparte fällt.
Okay.
Also ich glaube leider nicht, dass er den Mathieu Carrière-Test besteht.
Okay, das ist also was Positives, den Test zu bestehen.
Genau, er ist wahrscheinlich nicht so krass mit Allüren und so ausgestattet wie Mathieu Carrière. Also ist er quasi schlechter für die Show, für mich. Also für mich ist er nicht
positiv
so unterhaltsam.
Positiv als Mensch, schlecht für die Show.
Ja, genau.
Ja. Übrigens,
das ist Hardy Krüger Junior, ja?
Nee, ich wollte komplett das Thema wechseln, deshalb bitte sag erstmal Hardy Krüger.
Wohin?
Ich wollte einfach nur sagen, Leute, wenn ihr es heute auch so ein bisschen im Hintergrund rascheln hört oder so, nee, hört ihr nicht. Ich mache es mir hier gerade übrigens gemütlich, habe eine Wärmflasche, ich habe einen Tee, ich habe vielleicht auch einen kleinen Schokoriegel hier. Und
ich habe vielleicht einen kleinen Schoko-Nikolaus hier.
ich wollte das einfach
das
mal noch ansprechen. Ja, wenn man das ein bisschen raschelt. Ich habe es mir doch einfach auch mal gemütlich gemacht. Das darf man doch auch mal machen, jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, oder Dennis? Das wird man ja wohl auch einfach mal machen dürfen.
Das Sandmännchen und ich teilen uns hier den Schoko-Nikolaus, und das muss auch erlaubt sein. Von daher... Gehen wir geschmeidig rüber zu Umut Tekin, natürlich.
Ja.
Da ist er.
Ja, ne?
Also alles durch mittlerweile auch, oder vieles durch, ne? Bachelor in Paradise, Temptation Island VIP,
ja.
Sommerhaus der Stars, jetzt gerade zum Beispiel bei die Abrechnung auch dabei.
Mhm.
Also
bis vor ein paar Jahren haben ja Reality-TV-Stars nicht im Dschungelcamp stattgefunden, oder?
Nee, nicht, das kann man so auch nicht sagen.
Also nicht in diesem Ausmaß. Mittlerweile
genau,
ist
nicht
es
in dem
ja wirklich
Ausmaß.
So, 3 bis 4 Reality-TV-Stars, die man so aus allen möglichen Formaten recycelt schon hat in dem Jahr, tauchen dann plötzlich auch im Dschungelcamp auf. Und dass Umut im Dschungelcamp landet,
wenig.
Ja, sogar noch mehr, würdest du sagen,
ja.
Ist die Quote mittlerweile. Und sonst war das vielleicht früher auch mal jemand, aber es waren ja schon wirklich Leute, wo ich mir teilweise, wie bei Hardy Krüger Junior, wo so jemand wie ich da sitzt und sagt, kein Plan, wer das ist. Aber irgendwie geil auch, dass sie da sind. Also irgendwie fand ich das auch immer geil am Dschungelcamp. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so eine geile Entwicklung, dass diese ganzen Reality-TV-Stars so in den Dschungel da jetzt gespült werden, weil ich mir denke, ich gucke mir doch auch gerne Reality-TV an. Wisst ihr doch alle, deshalb sind wir doch alle hier. Und in diesen Formaten kann ich mich darüber vielleicht auch irgendwie nochmal, kann ich darüber irgendwie auch nochmal reden. Aber das Dschungelcamp ist für mich aber irgendwie ein bisschen was anderes. Oder Umuts Show da jetzt schon wieder dann auch so zu hören und zu sehen. Ich meine, er kann da ja niemanden daten. Samira vielleicht. Weiß ich nicht. Wird er vielleicht probieren. Mia Dumont, keine Ahnung. Aber welche Schiene fährt er dann? Wer ist er, wenn er nicht irgendeine Frau anlügen kann und sich uncommittal ihr gegenüber verhalten kann? Eigentlich eine krasse Chance für ihn, dass er da im Dschungel ist. Habe ich das Gefühl. Also ich check das bei so Leuten wie Samira, aber bei Umut denke ich mir fast krass, dass sie ihn da reinsetzen.
Ja.
Ich bin gespannt, welchen Mehrwert er da reinbringen wird.
Es gab schon mal Jahre, in denen auch mehr Reality-Stars dabei waren. Oder es ist ja hier auch teilweise eine Mischung. Also jetzt, wir kommen dann noch zu ein, zwei, wo man darüber diskutieren kann, in welche Sparte die jetzt fallen. Aber bei Umut ist es recht eindeutig. Und ich finde, dass das jetzt nicht so ganz aus heiterem Himmel passiert und finde es auch, glaube ich, einigermaßen okay. Es ist mir lieber als andere. Ich glaube, was man mal verstehen muss, wie diese Entwicklung halt auch zustande kommt, ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung von Bewegtbild-Content generell, dass eben nicht nur mehr wichtig ist für RTL, dass die lineare Quote quasi stimmt, die auch sehr, sehr wichtig ist immer noch, ne, dass einfach genügend Leute live das dann schauen bei RTL, sondern auch, dass das Dschungelcamp bei RTL Plus sehr gut funktioniert. Mhm. So. Und deswegen muss man eben auch dafür sorgen, dass im Cast genügend Leute dabei sind, die das klassische RTL Plus Publikum halt bedienen. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf TikTok bin und so eben auch so Cast-Analysen dann mir anschaue von so Leuten, die halt nur diese Shows schauen, die nur bei RTL Plus halt zu Hause sind zum Beispiel, die sagen dann halt, also hier Samira kenne ich, Ariel kenne ich, Umut kenne ich, die Rest kenne ich nicht. So. Und die finden dann halt das spannend, genau daran. Die finden dann halt spannend, dass da Umut wieder dabei ist. Und ich glaube, deswegen muss man diese Leute mitnehmen. Und es kommt dann für mich auf die Mischung an. Und das werden wir am Ende dann nochmal klären, wie die Mischung jetzt aus unserer Sicht auch ist. Aber dass Umut jetzt dabei ist, das finde ich okay. Der holt mich jetzt auch nicht quasi hinterm Ofen hervor so. Mhm. Oder es gibt nicht diese eine Sache, die ich jetzt bei ihm so total spannend finde. Aber das Dschungelcamp hatte schon auch Leute dabei, die ich jetzt auf den ersten Blick nicht mehr so spannend fand und dann aber trotzdem halt auf so eine Metaebene wechselt, mal den Charakter aus so ein bisschen aus einer anderen Perspektive mal beleuchtet und dann kann auch so ein Umut vielleicht mal spannend werden, so. Aber es kann halt auch genau so sein, wie es sich jetzt quasi anfühlt, nämlich er macht halt, ne, er macht den zieht sein Shirt 2-3 Mal aus und macht seine Haare ein bisschen wuschelig und will die ganze Zeit in Dschungelprüfungen gewählt werden, provoziert ein bisschen und macht halt das übliche Umut-Ding so. Aber ja, vielleicht ist es dann ja auch was anderes, aber ich glaube, so gewissermaßen muss man das machen als RTL, um einfach ein paar Leute abzugreifen. Und ja, dafür finde ich es noch okay. Da gibt es schlimmere Leute.
Ich hoffe halt die ganze Sendezeit, weil jetzt stimmt, du hast ja gerade eben vorweggegriffen, Ariel wird auch, Ariel, nee, sie ist Ariel, ne? Spricht man es aus, nicht wie das Waschmittel, wird auch dabei sein. Und ich hoffe
Dann wechseln wir doch direkt zu ihr.
Können wir gerne machen. Was ich nur damit sagen wollte, ich hoffe, die ganze Sendezeit geht da nicht damit drauf, dass da halt auch wieder so eine unauthentische, merkwürdige Love Story irgendwie gestartet wird für Sendezeit. Sendezeit! weil ich brauche das dann schon ein bisschen, dass ich zumindest ein bisschen die Illusion habe, dass die Leute auf eine Art da authentisch irgendwie sind. Checkst du, was ich meine? Ich habe halt einfach die Sorge, dass, wie gesagt, Umut will do Umut things.
Du willst natürlich auch, was auch noch zu dieser ganzen berechnenden Casting-Nummer dazugehört, ist halt, ne, du kaufst mit Umut ja nicht nur den Mann im Dschungelcamp ein, sondern eben auch, dann kaufst du noch quasi dazu ein, dass Emma darüber hinaus dann online sehr viel machen wird. Ne? Die wird dann,
ja, das stimmt.
Die wird sehr viel Content außenrum machen. Dann wird sich irgendeine Ex-Freundin melden, die sagt, Umut hat mein Leben zerstört. Den Bildartikel wird es geben. Ne? Also so jemand bietet einfach so einer Sendung halt sehr, sehr viel an Content, der darüber hinaus entsteht, also auf den sozialen Medien. Und das willst du natürlich auch ein bisschen haben. Mhm. Ja, ich hoffe, es geht, genau wie du, ich hoffe, es geht nicht zulasten der Show. So. Und dass sich dann sowas jetzt, ja, kann man vermuten, mit Ariel zum Beispiel irgendwie anbahnt. Wir gehen mal zu ihr. Ariel Hediger, die durch natürlich Lovefool in unser Leben gekommen ist und seitdem ja jetzt sehr zwei Formate hintereinander gemacht hat mit Prominent getrennt und I Am The One, Reality Stars in Love, die sie schon sehr beliebt gemacht haben auch. Und deswegen hat es mich gar nicht so sehr überrascht, dass sie dabei ist und finde es auch ganz gut, weil ich mag Ariel eigentlich ganz gerne.
Mhm. Obwohl sie so eine Krawallbürste ist oft.
Obwohl sie so eine Krawallbürste ist eigentlich, ja. Aber sie hat was irgendwie, also gerade jetzt in diesen Formaten noch, hatte sie was sehr Originelles irgendwie und hat ja auch diesen geilen TikTok-Sound bei Prominent getrennt erzeugt. Du weißt, welchen ich meine, oder?
Nee.
Oder hast du es gar nicht mit. Nee, du bist ja nicht so oft bei TikTok, ne?
Ich bin ja nicht so oft auf TikTok, ja.
Aber nee, sie hat halt, es gab diesen geilen Sound, wie sie quasi hier ihrem Ex quasi so sagt, in ihrem geilen Schweizerdeutsch so, wie absurd es ist, dass er sich über etwas bei ihr aufregt, während er quasi sie ja betrogen hat, so famously. Mhm. Also, ja, also sie ist schon sehr, ich finde sie cool, ich finde sie unterhaltsam und ja. Sie da, es darf halt nicht das passieren, was jetzt sich ein bisschen abzeichnet. Wenn du mal so einen TikTok-Superstar-Erfolg quasi hast mit diesem Sound, dass du jetzt quasi nur noch das abspulst, also dass du jetzt quasi den Hype erkennst und da jetzt einfach die ganze Zeit solche Sprüche raushauen willst, auf Teufel komm raus.
Ja, genau. Und das dann einfach machst, wie ich es halt meinte, für Sendezeit so ein Programm abfährst, weil das ist halt so dein einer Trick, den du immer machst, weil du weißt, dann wird es ausgestrahlt. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr schnell langweilig. Ich brauche zumindest ein bisschen einen wahren Kern da drin, in den Sachen.
Ja. Wir kommen zu dem nächsten und zu meinem absoluten Highlight. Ich habe es ja auch schon seit Wochen gesagt, dass ich mich am meisten freuen würde, wenn das stimmt, dieses Gerücht. Und jetzt stimmt's auch. Hubert Feller ist dabei. Der Mann von Matthias Mangiapane natürlich. Und also meine persönliche Obsession, nicht nur bei TikTok, sondern auch seit Jahren. Ich habe es ja hier auch 10.000 Mal erwähnt. Meine Lieblingssendung ist einfach Hubert und Matthias die Hochzeit, die Hubert-Matthias-Hochzeits-Doku bei Vox damals.
Wie kann ich das nicht über dich wissen? Wie kommt es, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben?
Da gibt es noch einen Horizont, der dir einfach noch komplett unbekannt ist teilweise.
Das stimmt.
Und ich habe hier ganz oft auch schon drüber gesprochen im Podcast und die Leute wissen es. Hubert ist Teil meines Roman Empires und deswegen angenommen, ich bekomme ihn zugelost beim Promi-Paten-Programm, dann werden wir durchstarten.
Dann wäre das dein Hubert Dream Come True. Ich würde sogar mit dir tauschen, wenn ich ihn ziehe.
Nein, darf man nicht.
Ich kann ihn niemals so sehr lieben wie du.
Darf man nicht.
Na gut.
Verboten.
Mir ist der Mann komplett unbekannt. Leute, ich oute mich doch mal wieder.
Hubert hat natürlich auch eine Dschungelcamp-Geschichte, weil damals, als Matthias 2018 im Camp war, war Hubert natürlich die Begleitperson und er hat ihm ja als Teil der Briefe, die dann bekommen, den Heiratsantrag gemacht im Dschungelcamp. Ne? Also in dem Brief stand, willst du mich heiraten? Und das hat dann wiederum die Hochzeit, meine Lieblingshochzeit erzeugt. So. Und jetzt wird es ja wahrscheinlich so sein, dass Matthias dann die Begleitperson ist. Mhm. Außer es ist so, dass meines Wissens ja auch die All-Stars-Staffel von Kampf der Reality-Stars gedreht wird im Januar. Wir hoffen mal, dass sich das alles ausgeht, dass Matthias irgendwie vielleicht sogar beides schafft. Vielleicht ist er ja auch gar nicht in der All-Stars-Staffel dabei, aber das ist natürlich eigentlich die Rechnung, die RTL macht. Vielleicht haben sie das sogar vertraglich irgendwie fixiert, dass Matthias dann auch mitfährt nach Australien, ne? Und dann halt im Hotel Versace, das nicht mehr das Hotel Versace ist, da quasi mitkommentiert die ganze Zeit. So.
Also eine Sache ist schon mal ganz klar, wenn er mit Matthias Mangiapane verheiratet ist, hat der Mann Nerven aus Drahtseilen.
Also Hubert ist ja auch ganz klar, also eigentlich nicht so sehr fürs Fernsehen gemacht und auch nicht für so eine Unterhaltungsshow. Der ist ja auch nicht wahnsinnig spannend. So. Deswegen wird ja auch Matthias immer eingeladen und nicht er. So, aber genau das ist halt das Geile daran, also dass er jetzt hier dabei ist und da und mit seiner unschuldigen Hubert-Art halt da drin sitzen wird. Und
Hubert.
Ja, ich freue mich sehr drauf.
Ja, das finde ich, es braucht so Charaktere. Und das ist ja auch oft ein Geheimrezept auch für eine Dschungelkrone, muss man ja sagen.
Ja,
die Underdogs.
Ich würde es ihm sehr wünschen, aber ich kann es mir, also die Erfahrung hat gezeigt, er war einmal bei einer Reality-Show alleine dabei, in der ersten Staffel von Kampf der Reality-Stars. Und da ist er als allererster Kandidat aller Zeiten rausgeflogen. Also er ist direkt am Anfang rausgeflogen. Mhm. Er taucht halt relativ schnell unter. So. Und das werde ich mit aller Macht versuchen zu verhindern. Aber mal schauen, ob ich ihn single-handedly da bis ins Finale irgendwie bekomme.
Ob du genug Anrufe für ihn alleine aufbringen kannst.
Ja. So, der nächste Kandidat ist Patrick Roma. Natürlich Bauer Patrick, Bauer sucht Frau und Sommerhaus der Stars. Danach einen legendären Absturz quasi erlitten, weil er sich da unbeliebtes Todes gemacht hat, weil er Antonia seine Ex sehr schlecht vor allen Augen behandelt hat. Und ja, danach, ich habe letztens ein TikTok angeschaut, was, glaube ich, ein Punkt 12 Beitrag oder sowas in der Richtung war, wo er interviewt wurde. Und da war es so, dass er gemeint hat, der hat Morddrohungen bekommen, hat irgendwie, da lagen irgendwelche Sachen vor seinem Hof und auch irgendwie Google-Rezensionen von seinem Hof und alles Mögliche. Also er hat schon ordentlich einen Shitstorm so bekommen. Mhm. Natürlich auch selbst verschuldet durch sein Verhalten so ein bisschen, aber rechtfertigt natürlich nicht die Drohungen und alles. Aber der ist schon sehr, also hat schon, ja, hat richtig verkackt so in der Öffentlichkeit, muss man einfach so sagen. Und natürlich schon irgendwie spannend, was er so, wie er sich so präsentiert.
War der jetzt auch beim Promi-Büßen?
Er war auch einmal beim Promi-Büßen, genau, aber ja, nicht in diesem Jahr, sondern. Ja.
Na gut. Ich glaube, also, das ist mein Take dazu. Ist natürlich, nur weil er sich irgendwie schädlich oder was auch immer verhält, rechtfertigt es nicht, dass er irgendwie um sein Leben Angst haben muss oder Leute sein Leben bedrohen und so. Da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Und trotzdem. Also, was so mein Gedanke irgendwie so ein bisschen dazu war, dass manchmal so Leute das dann auch so ein bisschen so nutzen, so dieses, oh, guckt mal, ich armer, worunter ich jetzt leiden muss, weil ich, also, das macht es jetzt nicht besser, was ich jetzt als nächstes sage, aber das Internet ist schon auch echt ein crazy Ort und Leute, die literally gar nichts getan haben, kriegen, glaube ich, auch solche Drohungen. Weißt du, was ich meine? Also sie kriegen vielleicht jetzt keine schlechten Google-Bewertungen oder so. Ach, ich weiß nicht. Manchmal hat das dann für mich sowas von, dass man dann versucht, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich gerade in heißes Wasser begebe, aber so dieses, wie drücke ich das jetzt aus? Also ja, dass er dann so den Fokus darauf legt, statt den Fokus darauf zu legen, er hat ja wirklich richtig, sich richtig scheiße verhalten, so. Und den Fokus legt er dann aber drauf, was ihm Schlechtes widerfährt. Weißt du, das ist das, glaube ich, was ich gerade so ein bisschen ausdrücken will. Es macht es nicht in Ordnung, Leute sollen sich jetzt ihm gegenüber nicht schlecht verhalten, aber trotzdem, weißt du, dass wir darüber jetzt als erstes sprechen, da denke ich mir doch, warte mal, Patrick, darum ging es doch gerade gar nicht. Darum ging es nicht. Was hast du mit der Antonia damals gemacht?
Das speziell war jetzt ein Fernsehbeitrag, in dem tatsächlich der Fokus darauf lag. Ne? Also,
na gut.
Ja, das hat der RTL entschieden, dass sie den Fokus darauf legen, dass es quasi um die Auswirkungen auf ihn geht. So.
Na gut.
Aber damals im Wiedersehen, zum Beispiel beim Sommerhaus, da ging es ja schon sehr stark darum, dass wie er sich verhalten hat und so.
Na gut.
Das sind ja jetzt auch 3 Jahre her oder 2 Jahre. Oder
dann war ich vielleicht zu streng.
Nein, das stimmt ja auch, aber du musst halt den einzelnen Fernsehbeitrag, den musst du kritisieren. Dass wir jetzt drüber reden, lag jetzt daran, dass ich das gerade vor 2 Tagen gesehen habe und mir deswegen irgendwie so reingespült wurde.
Mhm.
Aber ich glaube, der hat sein Fett schon ganz schnell wegbekommen und auch zu Recht. Also ich fand ihn jetzt selbst in dieser geläuterten Rolle nicht sympathisch und bin jetzt mal, wie gesagt, gespannt, wie er das angeht, weil es gibt ja genügend Beispiele auch von Leuten, die sowas erlebt haben und dann aber halt einfach die Rolle als Bösewicht so annehmen, ne? Und dann einfach sagen, dann ist es jetzt mein Motto, also ein Alex zum Beispiel, also die machen dann halt eine Marke draus.
Naja.
Und da bin ich mal gespannt, wie er das angeht. Oder ob er halt wirklich sagen will, nee, ich wurde damals einfach wirklich falsch oder auf den falschen Fuß erwischt oder das war nicht ich oder so, keine Ahnung.
Das wäre krass,
Genau, steht ihm offen diese Tür.
Oder auch, dass er sagt, ich hab das gesehen und erkannt, ich muss in Therapie und wirklich mal mein Verhalten überdenken.
Ja, genau.
Das wäre ja was.
Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Also Patrick, der Bauer ist dabei, ist natürlich auch spannend in Hinsicht auf, ne, er kennt sich ja mit der Natur aus und so und den Tieren und bla, naja, mal schauen. So, dann der nächste, auf den ich mich sehr, sehr freue, auch froh bin, dass es stimmt, Steffen Dürr ist dabei, der unter uns Darsteller war, ist, aber eben auch schon beim Sommerhaus der Stars und beim Kampf der Reality Stars dabei war und da eigentlich immer, also für mich die gute Art von ich hab gleichzeitig Bock auf das Genre, aber bin auch so ein bisschen, also ne, dieses schöne, selbstüberschätzende, ich bin nicht wie ihr Reality-Stars, sondern ich bin schon ein bisschen Promi-Level so ein bisschen drüber.
Ja.
Und jetzt mittlerweile aber auch so, weil er ja in diese ganze Malle-Star-Richtung auch abdriftet, so ein bisschen dann auch sehr angestrengt, dass er diese Party-Boy-Era quasi auch zelebriert. Ne, dass er quasi sagt, dass er ständig mit seinem Song da irgendwie so auftritt und dann auch so singt manchmal und so, das ist auch unangenehm. Und all in all einfach finde ich es gut, dass er dabei ist.
Mhm. Ja, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass er im Sommerhaus war. Also ich erinnere mich auf jeden Fall auch dran. Ich erinnere mich aber leider gar nicht mehr, was da so abging. Deshalb, ich bin gespannt auf Steffen im Dschungel.
Also ich glaube, der wird auf jeden Fall aktiv sein und wird da nicht die Energie verlieren, wird auch abliefern wollen, weil wie gesagt, er hat dieses Interesse in dieser Stimmungssängerbranche irgendwie da Fuß zu fassen und das kannst du halt nur, indem du halt auch Stimmung machst so und deswegen finde ich es eine gute Besetzung einfach auch. Ich glaube nicht, dass er enttäuschen wird. Ja. Und die letzte im Bunde, über die wir sprechen können, ist Nicole Belster-Böttcher.
Noch nie gehört,
okay.
Noch nie gehört.
Ich,
und dafür liebe ich das Dschungelcamp. Genau solche Leute möchte ich da sehen. Wo ich es wirklich noch nie gehört, wo haben die ausgegraben?
Ja, es ist halt immer eine Frage der Zielgruppe, ne? Also, und ich denke, Nicole ist schon so einem öffentlich-rechtlichen Publikum gar nicht so unbekannt. So.
Ja, weiß ich nicht, kenne sie ja nicht.
Schauspielerin, Tochter von Grit Böttcher und so. Also das sagt Leuten schon was.
Wer ist Grit Böttcher? Kennst du?
Grit Böttcher ist die schon sehr bekannte deutsche Schauspielerin, oder? Also die auch viele so Schwarz-Weiß-Filme und sowas gemacht hat. So. Also Nicole ist ja auch über 60 und hat im Marienhof mitgespielt zum Beispiel. Ja, 20 Jahre on air gewesen, glaube ich, damit. Aber jetzt natürlich ist er Ewigkeiten raus und junge Zielgruppe überhaupt nicht bekannt. Und so, aber ja, jemand, dem das Geld bestimmt auch so ein bisschen irgendwann ausgeht und der jetzt ähnlich wie so ein Pierre Sanussi Bliss letztes Jahr zum Beispiel halt zu Sachen zu erzählen hat, vielleicht auch gar nicht so unsympathisch, uninteressant ist und wieder Fuß fassen will in der Schauspielbranche so und sich wieder präsentieren will. Bei ihm hat es ja funktioniert, ne? Der macht es wieder, der hat es wieder richtig, richtig Rollen auch bei RTL bekommen, weil er sich da so gut präsentiert hat und es geht.
Pierre kannte ich ja auch nicht, zum Beispiel vorm Dschungel und das war eine tolle Überraschung. Ja. Und ich bin froh, auch anderes Thema jetzt, aber weißt du, du bist hier für die Facts, zum Glück, du hast immer die Facts, du kennst die Leute, du kannst es einordnen, ich bin hier für die Vibes. Und das ist so eine gute Aufteilung.
Wie Silber.
Vibes only, ja genau.
Ja, dann ist das unser Aufgebot. Von Nicole Belster-Böttcher bis zu Gil Ofarim ist alles dabei. Und ja, was ist dein allgemeines Fazit? Von der Mischung her, von den möglichen Geschichten, was sagst du?
Irgendwie war mein erster Gedanke, ich muss noch mal einen kleinen Blick drauf werfen, aber es ist auf eine Art tatsächlich auch wenig divers dieses Jahr. Ich bin trotzdem, gespannt. Und du hast also jetzt erstmal ein erster Eindruck, viele Schauspieler auch. Es fehlt so Der Quoten-80-Jährige im Cast. Irgendwie gar nicht so eine krasse Mischung. Also ich habe das Gefühl, okay, es ist eine Fußballer-Ex-Frau dabei, aber sonst sind ja schon auch noch mal, da ist vielleicht mal ein Politiker dazwischen gewesen oder ein Sportler oder so. Also viele Schauspieler und Reality-TV-Leute, was alles irgendwie für mich so eine sehr ähnliche Kategorie ist. Also auf den ersten Blick wirkt es für mich so ein bisschen ja undivers, auch in dieser Hinsicht. So ein bisschen fast zu homogen. Was ist dein Eindruck?
Ja, kann ich verstehen. Also den einen ich glaube, Gil ist so gewissermaßen als Sänger und als der jetzt mit dem aktuellsten Skandal und wirklich, das ist schon ein bisschen das Ausrufezeichen und auch das sehr kontroverse Ausrufezeichen. Ich verstehe auch jeden, der sagt, das sieht er nicht in der Unterhaltungsshow, das gehört für ihn nicht in der Unterhaltungsshow, quasi so jemanden dann einzuladen. Aber ich glaube schon, dass er für viele Menschen das ist, also so der eine Mensch, auf den alle schauen werden am Anfang. Und darüber, ne, auch Sänger, ne, das ist, trifft es so ein bisschen deine Kritik, dass es auch andere Branchen braucht, aber ja, er wäre der Sänger, der hier in der Runde ist. Wie gesagt, bei Schauspielern ist es für mich so, das kann halt alles so nichts bedeuten. Also ob jetzt Mathieu Carrière oder einen von den 100 Schauspielern, die absolut überhaupt nichts dann bewegt haben, so in den Dschungelcamp-Casts der letzten Jahre, kann sehr, sehr viel drinstecken in so Schauspielern, aber auch sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt Reality-Stars, die mich gar nicht so beunruhigen. Und das finde ich eben das Gute an dem Jahr, dass da jetzt, also außerhalb von dieser Eva und Samira-Geschichte, mit der ich nicht so happy bin, finde ich, sind die Reality-Stars einigermaßen gut ausgewählt. Ich finde okay, dass Umut dabei ist, finde gut, dass Ariel dabei ist. Und wenn die Samira und Eva-Geschichte nicht so einen großen Teil einnimmt, sondern Samira auch mal Samira-Stuff machen darf und mit Bildern gezeigt wird, die nicht mit der Eva-Geschichte zusammenhängen, dann finde ich es noch besser. Und ja, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut, also ich finde ganz gut den Cast. Also ich bin eigentlich hoffnungsvoll.
Ja.
Meine Hoffnungen sind, wie gesagt, Steffen und Hubert. Ich finde die gut und ich glaube auch, dass in Simone und in Hardy Krüger Junior vielleicht auch ein bisschen mehr stecken könnte. Und ja, bei Patrick bin ich ein bisschen gespannt. Jetzt nicht ultimativ Fan, dass er dabei ist, aber finde ich interessant zumindest. Und Gil ist der andere, wo auch viele Sachen möglich sind, aber die Frage, ob er nur abcashen will oder auch ein bisschen mitspielen will. Aber ich bin eigentlich im All in All ganz, ganz optimistisch.
Du hast ja schon gesagt, du willst Hubert? Hubi?
Ich will Hubert, ja.
Also ich weiß auf jeden Fall, ich wäre sehr traurig, wenn ich Eva ziehe. Das würde mich sehr viel Überwindung kosten. Ja, und irgendwie jetzt so eine Nicole Belzler Böttcher. Ich meine, vielleicht schlummert was in ihr. Aber würde mich jetzt auf den ersten Blick jetzt auch nicht so exciten, sage ich jetzt mal.
Ich würde Nicole sofort nehmen.
Ja? Okay.
Also ich hatte letztes Jahr schon Probleme mit Jelis. Ich habe gesagt, letztes Jahr, ich will alle außer Jelis haben.
Oh nee.
Und dann habe ich Jelis bekommen.
Oh.
Und in diesem Jahr, glaube ich, wäre es, also will ich gar nicht haben, also einfach, weil ich es mir relativ boring vorstelle, wäre Umut. Also da hätte ich einfach, glaube ich, nicht so Bock drauf, weil ja, und mit Gil, ne, das ist auch so eine Sache.
Ja, ja.
Will man jetzt da so reingehen.
Total.
Aber ja, undankbar, glaube ich, aber jetzt nicht unmöglich. Aber
ja,
Umut, das wäre, glaube ich, einfach boring. Also für mich persönlich. So, das bedeutet vermutlich, dass ich ihn bekomme, aber mit allen anderen könnte ich was draus machen.
Manifested.
Ja.
Jinxed. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich so eine Person habe, wo ich sage, die würde ich gerne ziehen. Irgendwie spontan denke ich mir, Samira ist wahrscheinlich auch sehr vorhersehbar. Wusstest du wahrscheinlich sofort, dass ich denke, oder? Hast du das
ja, jetzt das auch so erwartet? Ja, das wusste ich sofort.
Aber mal gucken. Also ich bleibe gespannt, wen ich ziehe.
Alrighty. Dann reiten wir rüber zu Temptation Island VIP.
Yes.
Und ja, da haben wir Wünsche bekommen von euch, dass wir drüber sprechen sollen. Wir haben auch ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber Denise noch nicht. Und
ja,
jetzt ist vor allem dieses zweite Lagerfeuer gelaufen, das ja sehr auch heiß diskutiert wurde, weil da Bilder gezeigt wurden, vor allem von Alex in der Frauen, also in der Männervilla sozusagen, die dann auch Diskussionen ausgelöst haben, weil dann Leute beklagt haben, dass man da ja so eine Art ja Warnhinweis senden muss davor, weil die so über die Stränge geschlagen haben da, also vor allem Alex eben mit dieser Aktion, dass er da ja auf so einem Bootsdate war, ne, und dann so quasi Champagner im Mund hat und dann so quasi auf die Verführerin so gespritzt hat mit seinem Mund, also so gespuckt hat quasi. Und dann waren es diverse Szenen, wo er quasi immer wieder über Sexleben mit Vanessa geredet hat und quasi ja auf eine Art quasi über Frauen und speziell über Vanessa gesprochen hat, so die einfach viele angeekelt hat, so, weil es dann darum geht. Sie
gibt nicht wie diese Fische.
Sie gibt nicht wie diese Fische. Also genau, es gab noch diese Behind-the-Scenes-Szene, wo so mitgedreht wurde und Alex sich nicht sicher war. Also er dachte, da sind keine Kameras an, aber da waren dann Kameras und vor allem Ton an. Und da wurde er eben erwischt bei einem Satz, wo er gemeint hat, egal, ich habe doch hier, kann mir eh nichts, weil hier laufen eh keine Kameras und sie dreht den Ring, ich nicht. So, von daher ist ja eh alles erlaubt und sie gibt keinen Sex wie diese Fische da hinten. So, und das war eine Sache, die er aber auch mit Kameras quasi ganz offen so gesagt hat, dass er damit einfach Probleme hat, dass sie nicht so oft Sex haben will wie er.
Und sich das vorstellt.
Ist für ihn ein Problem. So, und das haben einige zu Recht kritisiert. Ja, wo fängt man da an?
Also wir starten ja jetzt hier auch so ein bisschen unvorbereitet. Normalerweise haben wir immer sehr detaillierte Folgenbesprechungen gemacht und hatten irgendwie unsere Notizen, konnten so Stück für Stück alles besprechen. Deshalb fällt es mir gerade auch schwer, wo man bei diesem Thema irgendwie anfängt, Alex und Vanessa, was sich ja jetzt auch über viele Folgen irgendwie so entwickelt hat. Also, Thema toxische Maskulinität, ist Alex, glaube ich, wirklich so ein richtiges Paradebeispiel. Wenn man wirklich so diese Definition so im Duden runterschreibt, wie so ein richtiger Klischee toxischer Mann ist, dann trifft Alex das schon ganz gut. Und auf eine Art weiß er das ja auch und streitet das zwar, glaube ich, irgendwie auch immer wieder ab, also tut so, als wäre es nicht so, aber wir wissen ja alle, dass es so ist. Und Alex ist für mich auch so, er ist so ein breiter, schrankiger, er tritt nach außen hin auf eine Art, könnte man vielleicht als selbstbewusst, würde ich jetzt nicht so beschreiben, aber wisst ihr, was ich meine? So mit, ich gucke in den Spiegel und ich sehe was Attraktives und was Gutes. Sagt das allen was? Das hat er ja beim Wiedersehen gesagt über sich selber. Als man ihn darauf hingewiesen hat, so, hey, wie hast du dich da verhalten? Und dann kontert er immer mit, nee, ich bin attraktiv, ich bin gut, bei mir ist alles super und so weiter. Und für mich ist er so wirklich eine Hülle von einem Menschen. Also nach außen versucht er so zu perfektionieren, dieses Bild, von dem er denkt, wie er sein muss, damit er Wert hat. Also irgendwie breit gebaut, keine Ahnung, wie was ich halt meinte mit selbstbewusst, dass er sich überhaupt nicht anmerken lässt, so auf die Art, dass er irgendwelche Schwächen hat, Fehler, also das zumindest sich nicht eingesteht und so. Und in dieser Beziehung sieht man halt, was für einen hohen Preis solche Männer halt auch zahlen, wenn sie diesen Dingen so hinterher hecheln. Nämlich, dass es einfach eine komplette Shitshow ist oder dass selbst, also er hat da eben Vanessa an seiner Seite, die ja auch das alles mit ihm durchsteht. Die ganze Öffentlichkeit macht sich mehr oder weniger über ihn lustig. Er hat ja auch keinen Erfolg damit, Leuten glaubhaft zu vermitteln, dass sie ihm das irgendwie in irgendeiner Art und Weise abkaufen. Das, was er immer wieder über sich selbst so sagt, ich sehe was Attraktives und was Gutes und ich bin das und so weiter, glaubt ihm, nimmt ihm ja auch wirklich niemand ab. Also es ist ja auch, er ist ja so auf eine Art komplett entlarvt. Und er hat mit Vanessa eine Frau an seiner Seite, die ihn trotzdem liebt und irgendwie das alles mit ihm durchsteht und so weiter. Und trotzdem schafft er es nicht, sie respektvoll zu behandeln. Weil er nicht dazu in der Lage ist, glaube ich im Endeffekt, einfach auch, weil er so wenig mit sich selbst in Kontakt ist oder mit sich selbst im Reinen ist, auf irgendeine Art und Weise halt eine authentische, liebevolle, menschliche Beziehung irgendwie zu führen. Menschliche Beziehung, whatever, was auch immer ich gerade damit sagen wollte, aber halt gesunde Beziehungen zu führen. Und egal, wie sehr er das auch nach außen vermitteln will oder wie sehr in den letzten Jahren Vanessa und Alex das auch immer wieder so, also ich meine, ich glaube, sie waren schon offen damit jetzt in letzter Zeit, dass sie auch in Paartherapie sind und so weiter, aber trotzdem haben sie ja immer wieder auch so diesen Eindruck vermitteln wollen von, nee, das läuft super bei uns und so weiter. Und wir alle wussten es ja. Also ich habe das Gefühl, seit Temptation Island damals war, also wo Vanessa und Alex sich jetzt kennengelernt haben, also wo er mit Christina damals war, sie dann da halt irgendwie wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen, sich dann Vanessa geangelt hat. Alle wussten ja, alle wussten, genau das wird passieren. Also habe ich den Eindruck, da hat ja niemand dran gezweifelt, dass es genau so ablaufen wird, diese Beziehung. Weil man konnte es ja schon sehen, wie es mit Christina abgelaufen ist. Und natürlich hat er sich über Nacht da nicht verändert, sondern natürlich bringt er die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme mit in die Beziehung mit Vanessa. Es ist nicht schön, trotzdem dabei zuzusehen. Und Vanessa, die sich das vielleicht lange Zeit auch nicht so richtig eingestehen wollte und auf eine Art irgendwie dann an ihn glaubt oder ihn da irgendwie unterstützen will, trotz dieser ganzen Themen. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo Leute sehr gehässig gegenüber Vanessa waren und ihr das vielleicht auf eine Art sogar gegönnt hätten, wegen der Sache, die irgendwie mit Christina passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, ich glaube, für alle öffnen ihr Herz für Vanessa. Also ich habe das Gefühl, ja, es tut einfach irgendwie allen leid, dabei zuzugucken. Dennis, was sagst du dazu? Sorry, ich habe so konfus hier all over the place geredet. Aber hast du irgendwelche Gedanken dazu? Und dann können wir uns ja von da aus vorarbeiten.
Ich glaube, dass ich, und das klingt jetzt falsch und es klingt so ein bisschen apologetic für Alex. Vom Grund auf, glaube ich, verstehe ich, was er meint. Also so ein bisschen seine...
Was?
Kotzt du?
Bitte. Nee. Maybe, gleich, je nachdem, was du sagst.
Nein, ich glaube sein komplettes Beziehungsmodell verstehe ich, glaube ich, was er da... Ich kann den Gedanken nachvollziehen, sozusagen, dass er so der Beschützer ist, ne? Dieses und das auch extrem. Und ich glaube auch, dass es da ein Publikum dafür gibt, sozusagen. Ich glaube, es gibt Frauen, die wirklich das total, total suchen. So. Und das kann man irgendwie blöd finden oder man kann es gut finden, aber es ist, glaube ich, so. Es gibt Frauen, die wahnsinnig dieses auch übertriebene beschützen und
ja, aber Beschützer vor was? Ganz kurz.
Ja, genau. Ich mache mir das gar nicht so eigen.
Okay. Ja, ja.
Ich mache mir das gar nicht so eigen, sondern
ja.
Beschützen vor was ist ein guter Punkt so, aber ich nicht nur beschützen, sondern auch dieses für jemanden sorgen so, ne? Mhm. Die wollen da komplett raus sein aus dem Thema Geld verdienen, okay. Und so, sondern einfach der Mann macht das alles und das,
ja.
Und ich glaube, das ist einfach eine Erziehungssache, so glaube ich, also so klingt es bei Alex für mich immer, dass er einfach dahingehend so erzogen ist, dass das einfach dazugehört so und so aus so einer Selbstsicherheit argumentiert er zumindest immer.
Mhm.
Und was diese, kann man sagen, unfeministische und sehr veraltete Herangehensweise so an Beziehungen angeht, was das aber als Konsequenz hat, wohin das jetzt führt bei Alex, ist halt wirklich krank, so aus meiner Sicht. Also,
ja.
Dass er halt wirklich davon ausgeht, einen Menschen komplett zu ownen, so,
ja.
Nur weil man mit der Person zusammen ist und dann auch noch das Thema Verlobung und verheiratet sein, das bedeutet ja. Dann noch mehr, dass man eine Person ownt. So, und das ist halt einfach, das ist die Definition von frauenverachtend, weil er wirklich verachtet, dass eine Person noch selbst entscheiden darf oder irgendwie einen eigenen Kopf hat. So. Das sind ja die zwei Vorwürfe, die er größtenteils macht. Sie ist aufmüpfig, ne, das ist immer das Wort, was er verwendet einerseits.
Ja.
Und das andere ist, sie gibt ihm keinen
rebellisch.
Sex. Und beides sind einfach rebellisch, genau.
Mhm.
Und sie gibt ihm keinen Sex. Das sind ja zwei Entscheidungen, die einfach natürlich jeder Mensch so treffen darf. So.
Ja,
also jeder darf irgendwie mal Gegenworte geben und jeder darf auch sagen, ich will heute keinen Sex haben. So. Und beides ist aber für Alex halt quasi ein Vertragsbruch sozusagen, weil er sagt, nee, in der Beziehung gehört es dazu, wenn ich das will, dann willst du das auch.
Ja.
So, und
nee, sondern ich zahle dir alles und dafür gibst du mir Sex.
Genau. Genau.
Das ist so. Transaktionell.
Und das
die
genau,
sind
und
klar.
Das ist halt einfach ein so verschrobenes Bild von einer Beziehung.
Mhm.
In Ansätzen kann ich den Anfangsgedanken verstehen, aber es hat so absurde Ausmaße bei ihm angenommen. Und dann kommt aber auch noch die andere Sicht dazu, nämlich die Mediensicht sozusagen, dass ihn die Medien oder dieses ganze Thema, die ganze Teilnahme an diesen Shows halt auch noch mehr dazu werden lassen, weil es ihm diesen Stempel gibt, ne, maskuliner Mann, und jetzt befeuert er das halt noch. So und
ja, aber das ist ja, niemand meint das ja ernst. Alle machen sich ja drüber lustig, wenn sie über den maskulinen Mann reden.
Ja, aber er wird deswegen eingeladen, weil er der maskuline Mann weil er den spielen soll, ne? Weil er dafür dann lustige Momente kreiert und so und dann wieder Memes es entstehen. Deswegen wird er eingeladen, das ist seine Rolle.
Ja.
Und dann hat er ja sogar mit Vanessa jemanden gefunden, die ihn wegen, also nicht unbedingt wegen, aber zumindest trotz dieser ganzen Rolle genommen hat.
Mhm.
Und ja, und das ist natürlich dann nochmal die andere Pointe an der Geschichte.
Ja, und man merkt ja auch sofort, man merkt ja aber auch, warum oder was sie auch hält in dieser Beziehung. Sie spricht an den Lagerfeuern immer wieder davon, dass sie sich nicht gut genug fühlt an seiner Seite und dass er ihr immer wieder das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein und nicht zu genügen. Und bei Vanessa habe ich eben auch ganz doll den Eindruck, dass sie eben auch eine Frau ist, die perfekt für ihn sein will. Dass es genau eben auch ihr Ding ist, dass er sie da auch so challenge, also dass er eben nicht einfach ein Mann ist, der sie auch dafür akzeptiert und liebt, wie sie ist, weißt du, sondern dass gerade dieses, dass Alex auch immer wieder ihr dieses Gefühl eben gibt und dass sie sich eben auch so an ihm abarbeiten muss, leider auch das ist wahrscheinlich, was sie auf eine Art irgendwie an ihm anzieht, auf eine ungesunde Weise halt auch. Und und ich glaube deshalb, also macht das für mich halt einfach so Sinn, dass die beiden sich dann irgendwie auch, oder dass sie dann irgendwie auch bei ihm ist, leider, durch die Dinge, die sie so sagt, weil ich dann denke, ja, ich checke, dass sie das so ein bisschen gefangen hält, dass er diese Unsicherheit immer wieder nährt und sie deshalb ihr damit immer wieder so Grund gibt, dass sie so perfekt sein will. Ich glaube, sie ist auch eine Frau, die irgendwie auf eine Art sehr perfekt sein will, perfekt aussehen, perfekt. Also ich meine, sie gibt ihm Widerworte immerhin und das finde ich richtig gut. Also ich finde, Vanessa kann sehr gut auch ihren Space auf eine Art behaupten. Ihm gegenüber habe ich den Eindruck, oder das hat man irgendwie in vergangenen Formaten teilweise dann auch gesehen. Und trotzdem will sie auf eine Art, also...
Sowas sagt man nicht.
Hat sie zu ihm gesagt. Ich liebe das, wie du manchmal so die Zitate einfach auch immer so raus hast und dann muss man ganz.
Aber das ist auch das eines der bekanntesten Zitate.
So war es mit der Mutter, ne? Oder so ging es ums Kind oder so, dass sie dann nein, sowas sagt man nicht. Ja, ja. Und es ist ja auch gut, dass sie ihm da auch Kontra gibt und so. Das ist ja mega gesund und ich habe das Gefühl, also Hot Take, aber ich glaube wirklich, dass Alex auch ein Stück weit gewachsen ist in dieser Beziehung. Tatsächlich. Es gibt anscheinend noch der Mann hinter der Maske, ja? Ist das nicht das Buch, was er rausgebracht hat? Auf eine Art, also ich glaube ihm das fast auch, dass er sich damit vielleicht wirklich auch auseinandersetzen will. Nee, vielleicht lasse ich mich gaslighten von ihm. Ich nehme das zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das glaube. Ich weiß nicht, wer auf seinem Instagram in letzter Zeit mal vorbeigeschaut hat. Ich bin mir nicht sicher, was ich glauben kann. Worauf ich aber noch hinaus nochmal zurückkommen wollte, was du eben meintest mit diesem traditionellen Beziehungsdings und so. Leute, wie sehr sind wir schon das Thema reingegangen, Männlichkeitsideale? Ihr wisst doch, es ist mein Jam. Deshalb ist das für mich wieder eine runde Sache. Weil, was du auch gerade gesagt hast, es ist für mich doch eine runde Sache. Es ist nicht verwunderlich, dass er frauenverachtend ist, wenn er so starke Männlichkeitsideale in sich so verankert hat. Weil, Leute, haben wir da schon drüber gesprochen, dass wenn Männer so eine Art von Männlichkeitsbild internalisiert haben. Also meine Hypothese dazu ist, die ist mit Sicherheit, hatten die vielleicht auch schon andere Leute, aber es ist auf jeden Fall auch mein Take dazu, dass dieses Bild von Männlichkeit immer darauf basiert, sich von Charaktereigenschaften abzuspalten, die als weiblich wahrgenommen werden. Was natürlich erstmal Bullshit ist. So diese Kategorien in männlich und weiblich, das ist alles so ein bisschen einfach so gesellschaftlich festgelegt. Und ich spreche nämlich, weil was ich damit meine ist, was sind weibliche Eigenschaften? Sowas wie empathisch sein, gefühlvoll sein. Also so beschreibt er das ja auch. Das ist die Rolle der Frau. Er als Mann ist der Beschützer und die Frau, die füllt das Haus mit Liebe und Wärme und so weiter. Und naja, eigentlich sind das ja menschliche Eigenschaften. Also im besten Fall haben Menschen einfach diese Eigenschaften und wir alle sollten die im besten Fall haben. Also irgendwie Zugang zu unseren Gefühlen, weiß ich nicht, eine Art von Verletzlichkeit, Emotionalität und so. Also jeder Mensch fühlt einfach Gefühle und so weiter. Und diese alten, traditionellen, komplett bescheuerten Männlichkeitsideale, also sozialisieren Männer halt dazu, sich von diesen Teilen von sich komplett abzuspalten und in die in sich selbst auch abzulehnen. Also sich dafür, also diese Teile an sich als schwach zum Beispiel zu halten, zum Beispiel halt, also jetzt so richtig dieses Klischee-Beispiel, wenn Männer weinen, dass sie dann schwach sind oder so. Und dabei ist es ja menschlich. Also es ist ja kein weibliches oder menschliches Verhalten, kein weibliches oder männliches Verhalten, sondern eben menschliches Verhalten. Und wenn Männer diese Eigenschaften in sich selbst hassen, natürlich hassen sie sie dann auch auf eine Art in Frauen oder verachten sie in Frauen. Also einerseits möchten sie sie auch auf eine Art, aber andererseits verachten sie oder sehen sie sie halt als schwach an, weil sie genau das halt in sich verankert haben und irgendwie das so in sich einordnen und irgendwie glauben. Und deshalb, also für mich ist es eine runde Sache, wenn ich ihn dann da, also es, natürlich verhält er sich ihr gegenüber dann irgendwie respektlos oder sieht sie auch gar nicht irgendwie auf Augenhöhe dann als, weil, also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber da geht es dann auch viel um Dominanz. Also was ist denn männlich, wenn männlich Männer nicht emotional sind oder was auch immer? Was ist das Gegenteil davon, also jetzt nicht unbedingt von Emotionalität, das meine ich jetzt nicht, sondern das sind weibliche Eigenschaften, was sind denn männliche Eigenschaften, also dominant sein, stark sein, nicht verletzlich sein, diese ganzen Dinge und das lebt er halt einfach sehr, sehr krass und in dieser Beziehung sieht man halt einfach, was der Preis davon ist, wenn Männer so drauf sind und es wirkt auf mich halt von außen immer so, als ob diese Männer leider am wenigsten von allen drunter leiden. Also irgendwie scheint er ja ganz gut damit klarzukommen. Er guckt ja in den Spiegel und er sieht was Attraktives und was Gutes, aus welchem Grund auch immer. Weil er, weiß ich nicht, sich selbst halt einfach anscheinend richtig krass gut belügen kann, immerhin von allen. Und im Zweifel halt der Person, die ihm so am nächsten steht und von der er ja selber sagt, er wäre der Beschützer von ihr. Und deshalb meinte ich, das war vorhin auch meine Frage, als du das so gesagt hast, mit er ist der Beschützer. Ja, er beschützt sie vor allem, aber halt offensichtlich halt nicht vor sich. Also wenn er wirklich der Beschützer wäre, wie kann er dann so über sie sprechen? Das ist ja ein kompletter Widerspruch.
Punkt.
Entschuldigung, ich rede mich
nein.
So gerne. Ja, hast nein, du da noch Gedanken zu? Oder?
Ich wollte es jetzt ein bisschen auf die Sendungsebene wieder heben.
Entschuldigung.
Entschuldigung.
Komplett vergessen.
Nein, in die Sendungsebene von Temptation Island VIP, weil das ja alles quasi kulminiert ist eben in diesem einen Lagerfeuer, wo sie dann die Bilder gesehen hat. Ja. Und das ja schon ein sehr spannender TV-Moment war, weil ja wochenlang darauf zugelaufen ist so und auch ja dieser Backstage Behind-the-Scenes-Moment ist ja auch jetzt nichts, was so normalerweise zum Format gehört, aber auch da war es dann so ein bisschen, hatte was Besonderes einfach. Und dann war es ja auch so, dass Vanessa dann diese Sachen gesehen hat, dann auch geweint hat und so. Und dann aber auch Janine Ullmann geweint hat, ne, als Moderatorin. Ja. Wie fandest du das?
Erstmal, um noch auf den ersten Satz zurückzukommen, den du gerade gesagt hast, mit es war ein spannender TV-Moment, weil man wochenlang darauf hingearbeitet hat. Also wie zäh zieht sich einfach diese Staffel, wie Kaugummi, dass dieses eine Lagerfeuer auf 3 Folgen aufgeteilt wurde. Da muss ich Frechheit. Ganz kurz sagen, es ist schon irgendwie krass. Also es gibt anscheinend wirklich extrem wenig Sendematerial, diese Staffel, dass man das irgendwie so schneiden musste. Ich finde, Janine ist eine tolle Besetzung für diese Rolle, weil sie auf so eine einfühlsame Art und Weise mit diesen Themen umgeht. Und ich finde das auch es ist so menschlich und es ist so, also warum ich beispielsweise, ich schaue mir oft gar nicht die eigentlichen Folgen an von so Reality-TV, sondern ich schaue gerne
Reactions. Nur die Fernseh für alle.
Genau, oder ich höre mir die Fernseh für alle Folgen an oder ich schaue auf YouTube Reactions von Menschen. Und ich glaube, was mir so gut daran gefällt, ist, dass man eben direkt so eine Art von Einordnung dann oft hat. Gar nicht unbedingt, weil ich meine, wir machen uns ja selber auch Gedanken, jetzt gar nicht im Sinne von, weil ich unbedingt diese Einordnung bräuchte, sondern weil mir das auch ein Gefühl von, ich weiß nicht, Menschlichkeit zurückgibt manchmal, weil was wir da halt schon sehen, und das meine ich mit, wir sehen halt schon teilweise echt harte Sachen in Reality-TV, weil worüber wir halt im Endeffekt da sprechen, ist halt schon häusliche Gewalt, eine Art von sexualisierter Gewalt. Also wenn da haben wir jetzt bisher noch nicht so viel drüber gesprochen, aber wenn Alex Vanessa zum Beispiel auch unter Druck setzt und gegen ihren Willen eigentlich mit ihr auch Sex hat und ihr ein schlechtes Gewissen macht und so und ihr das Gefühl gibt, sie muss jetzt ihren Körper da zur Verfügung stellen, damit er irgendwie seine Bedürfnisse an ihr befriedigen kann oder was auch immer. Und das ist halt keine kleine Sache. Und andererseits ist das Gefühl auch so normalisiert und Reality-TV passiert auch irgendwie immer mal wieder oder auf andere Arten und Weisen. Und dass dann so eine Janine da sitzt und einfach Mitgefühl zeigt und dann weint. Also irgendwie ist auch, irgendwie sollte es ja auch so selbstverständlich sein, ne? Dass, also es ist ja nur eine menschliche Reaktion darauf und eine angemessene Reaktion. Aber ich finde das.
Weiß ich nicht.
Findest du nicht? Also ich finde das irgendwie so ein. Ich finde das ehrlich gesagt einen krassen Mehrwert, weil es ist, also so habe ich das wahrgenommen, dass als eine sehr mitfühlende und menschliche Reaktion auf diese Situation, die manchmal einfach so kontextlos halt auch im, also wenn man eben nicht Reactions schaut, einfach so kontextlos stehen gelassen wird. Dann ist einfach der Schnitt in die nächste Szene und irgendein Mann schlürft einer Lady wieder irgendwas aus dem Bauchnabel oder so, da in der Villa der Verführerin. Das hat für mich, also das findest du nicht? Oder was ist deine Meinung?
Wenn die da nicht geweint hätte, wüsste man doch auch, was man von der ganzen Sache zu halten hat. Also ich brauche die nicht als emotionale Führung, wie ich mich jetzt fühlen soll.
Nee.
Das
meine ich auch nicht und das brauche ich ja auch nicht bei den Reactions, das meinte ich ja auch eben. Ich kann mir ja trotzdem ein eigenes Bild dazu machen und trotzdem finde ich, gibt mir das was, dass das auch Teil dieses Formats ist, dass eben auf eine adäquate Art und Weise darauf reagiert wird und das nicht kontextlos stehen gelassen wird, weil ich schon das Gefühl habe,
dass man ansonsten auf... Was heißt denn kontextlos?
Dass eben da überhaupt nicht darauf reagiert wird.
Aber es ist doch Menschen. Das echte Leben. Ne? Im echten Leben wird einem Kind das Eis aus der Hand geschlagen.
Und lachen. Oder
was meinst du? Nee, aber da reagiert erstmal auch, die Welt dreht sich weiter. Also es ist doch nicht so, dass, also wir reden ja schon noch über Reality-TV. Mhm. Und ich fand's hier, überraschenderweise für meine Reaction jetzt, ich fand's hier in Ordnung. Ich finde aber, man macht sich damit ein bisschen angreifbar als Format. Kurz gesagt, wenn man einer Moderatorin, und ich komme immer wieder gerne zurück auf die Definition von Moderation heißt ja eigentlich, zwischen den Parteien zu stehen und letztendlich unparteiisch auch zu sein, so, dass das hier nicht funktioniert oder auch gar nicht gewünscht ist, ist mir auch klar und will ich auch gar nicht. Also ich brauche niemanden, der künstlich dann quasi so ein False Balance herstellt quasi. Aber ich brauche auch nicht Lola Weipert, die für mich eben ein Angriffspotenzial gegen ganz Temptation Island irgendwie hergestellt hat in den letzten Jahren.
Warum?
Dass man wirklich denkt, nee, ja, weil sie so einseitig und schon so früh und bei so noch einigermaßen banalen Situationen schon so krass in eine Richtung quasi argumentiert hat.
Ja,
aber, ja.
Dare I say, das ist jetzt auch einfach zu sagen als Mann. Oh, hat sie nicht gesagt.
Nein, aber das hat doch damit das überhaupt nichts zu tun.
Doch, ich glaube schon, weil...
Ach, Quatsch. Also, du glaubst doch nicht, dass ich jetzt hier für die Männer bin immer bei Temptation Island.
Nee, aber warum stört es dich sonst, dass Lola da so früh so rigoros dann reagiert gegenüber? Weil darum geht's ja jetzt im Endeffekt.
Weil es für mich das Format kaputt macht.
Und nicht gegenüber den Frauen in der Regel.
Ja, aber bin ich auch. Wenn es andersrum wäre, was es auch schon gab, zum Beispiel bei Emmy oder so, bei Temptation Island VIP.
Selten gibt es das auch.
Da bin ich, genau, bin ich auch dagegen, dass das so krass Partei ergriffen wird. Auch bei sämtlichen Moderationen von irgendwelchen Wiedersehensshows zum Beispiel habe ich hier auch schon oft genug Jochen Schropp zum Beispiel immer wieder kritisiert, dafür, dass er das zu oft macht aus meiner Sicht. Dass die Definition von Moderation zu oft einfach so ein bisschen verwischt wird und man sich dadurch als Format meiner Meinung nach angreifbar macht.
Ja, aber... Ich finde, es sind halt auch einfach nicht alle Meinungen gleichwertig. Also das ist jetzt erstmal ein merkwürdig klingender Satz, aber oder nicht unbedingt Meinung, aber was ich damit meine ist, wenn Alex sich da so clearly gewaltsam oder wie auch immer man es halt nennen möchte, verhält, dann finde ich nicht, dass er eine gleichwertige Rolle, dass zum Beispiel die Moderation jetzt gleichwertig ihm da eine neutrale Ebene oder so bieten muss, sondern ich finde das eigentlich gut und das geht jetzt vielleicht auch auf das zurück, was du am Anfang meintest mit, ja, die Welt ist halt irgendwie schlecht und sie hält nicht inne und man reagiert da nicht immer drauf. Das finde ich eigentlich keine gute Sache, sondern ich finde es eigentlich gut, wenn wir als Gesellschaft auch reagieren. Also vielleicht sehe ich es dann auch als, für mich hat das halt damit schon auch was zu tun. Also diese Sachen, die wir konsumieren, die wir uns irgendwie jeden Tag reinziehen oder jeden zweiten oder was auch immer, also prägen uns ja schon irgendwie auch auf eine Art natürlich, also wie auch nicht. Und also ich finde es gut, wenn wir als Gesellschaft auch dann darauf reagieren, wenn sich jemand halt scheiße fällt und dann nicht sagen, naja, aber ich bin jetzt hier in einer neutralen Rolle, weil das ist hier eine Fernsehshow und ich muss jetzt hier moderieren und deshalb kann ich jetzt nicht hier meine Meinung einbringen. Also ich finde das wichtig, dass man da dann auch Position bezieht, wenn es um solche Themen geht, weil es geht ja jetzt wirklich nicht drum, die eine Person mag Pizza, die andere Pasta, der Moderator sagt, na, ich mag aber auch Pizza und deshalb bin ich jetzt irgendwie auf deiner Seite oder so, sondern es gibt ja schon eine klare Meinung zu diesen Themen, die man haben sollte, einfach weil dabei Menschen zu Schaden kommen. Und das ist einfach was, was...
Genau, aber das ist ja nicht das, was sie gemacht hat. Genau, aber das ist ja nicht das, was Janine Ullmann gemacht hat.
Findest du also, nicht? Weil ich finde nee, schon.
Weil das war doch genau der Vorwurf, den die Leute bei Instagram gemacht haben, dass sie dass in, bei Temptation Island quasi frauenverachtende Inhalte gezeigt werden und das ja. nicht richtig eingeordnet war.
Genau.
Genau. Und deswegen wurde eine Texttafel eingeblendet, weil das ihr, dass die Tatsache, dass sie weint oder gerührt ist von der Szene, dass Vanessa so verletzt ist, das ist ja keine Einordnung. Das ist ja keine Einordnung, dass Alex' Verhalten frauenverachtend ist. So.
Nee.
Deswegen, mir geht es ja nur um diese eine Sache. Mir geht es ja nicht darum, dass
aber
sozusagen.
Aber trotzdem, das ist ja eine adäquate Reaktion auf das, was passiert, weißt du? Was
genau, aber für mich, genau, aber die Reaktion kann ja zu Hause auf der Couch passieren. So.
Ja, aber warum darf es denn nicht auch im Fernsehen passieren? Im Fernseher drin passieren?
Ja.
Das verstehe ich jetzt nicht, Herr Müller.
Nee, weil für mich, also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich fand das hier gut, wie Janine Ullmann das gemacht hat. Ich fand es auch gut, dass sie geweint hat, weil es eben nicht so ist, wie schon viele Male davor, dass es so krass einseitig und schon beim kleinsten Vergehen direkt so krass einseitig war.
Ja.
Nicht nur auf Temptation Island und Verstöße von Frauen und Männern und so weiter bezogen, sondern auch auf Wiedersehensshows und so weiter, dass da teilweise einfach mit zweierlei Maß moderiert wird, was ich nie geil finde, weil man, wie gesagt, dadurch die Formate angreifbar macht für nee, da gehe ich nicht hin, weil die behandeln immer Leute so
ja, aber es ist
so
ja
schlecht, so schlecht.
Die tun ja so,
ja,
als
aber
ob da Männer systematisch
benachteiligt
werden.
Wer entscheidet, was zu Recht ist? Da machst du halt einfach ein Fass auf, was man nicht aufmachen müsste.
Naja, warum? Es ist doch sehr eindeutig, dass viele Dudes sich da wie die offene Hose benehmen, oder nicht?
Ja, aber wenn man das, genau, aber ich brauche das nicht. Ich brauche nicht, dass mir jemand vorgibt, wie ich Situationen zu entscheiden. Ich kann selber entscheiden und beurteilen, dass sich die wie die offene Hose, wie du gerade sagst, verhalten. Dazu muss ich nicht das vorgekaut bekommen von irgendjemanden.
Und deshalb finde ich es halt umso mehr gut eigentlich, dass Janine einfach als Reaktion darauf hat, dass sie weint.
Aber da sind wir uns ja komplett einig. Das habe ich ja gerade gesagt. Wie gesagt, ich finde das auch gut, dass sie das gemacht hat und finde, das war ein positives Beispiel für Emotionen zeigen als eigentlich neutrale Instanz. So. Und das
verstehe ich nicht,
mein
warum
ganzes Ding,
wir jetzt überhaupt argumentieren. Was war denn dann überhaupt der Auslöser jetzt dafür?
Mein ganzer Take war, dass ich sie in der Rolle gut finde, so und besser als in der Vergangenheit. So.
Ja. Aber ich habe doch auch, weil es ging doch nur los, weil ich habe doch gesagt, dass ich das total toll fand, dass sie da geweint hat und dass das so menschlich war. Und dann ging
genau, ich hab gefragt, und also wie du es fandest, du hast es gesagt, und ich habe gesagt, grundsätzlich finde ich sowas kritisch und hier finde ich es gut. Okay, so.
Na gut, dann verstehe ich. Aber naja, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass ich diese Einordnung gut finde. Was ich halt aber halt einfach stärker finde an dieser Art von, also was mein Gedanke ist, ist, wenn man so einem Kind sagt, mach das so und so, aber sich selber anders verhält. Okay, hear me out, was ich damit meine. Also ist es einfach, also sagen wir mal, du sagst deinem Kind, hey, du sollst nicht den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen. Aber dann sitzt du den ganzen Tag vorm Fernseher. Dann wird, vorm Fernseher drinne, dann wird das Kind das halt irgendwie übernehmen. Versus wenn du es irgendwie richtig vorlebst, dann macht das Kind, also oder anders vorlebst, keine Ahnung, dass draußen im Garten jedes, ich weiß auch nicht, was man sonst so machen kann. Was ich nur damit sagen will, dass ich es oft für mehr powerful halte, wie Menschen sich verhalten und reagieren, als die Worte, die sie sagen, oder dass dann so eine Einordnung mit Worten ist. Deshalb fand ich es strong. Und deshalb fand ich das, ja. Checkst du?
Anyway. Ich checke, ja.
Du checkst. Ja.
Ja, ja, ja. Nee, deswegen fand ich es auch einen guten TV-Moment einfach. So, der vermutlich nicht das wochenlange Hinhalten rechtfertigt hat, aber der trotzdem an und für sich schon sehr, sehr aussagekräftig war und irgendwie sehr stark war.
Ja.
Außenrum um Temptation Island VIP passiert eine ganze Menge jetzt im Nachhinein. Es ist ja sowieso diese ganze Alex-Vanessa-Sache ist ja eigentlich müsste man das mal wirklich wissenschaftlich analysieren, wie das, also wie diese Kommunikation rundherum bei Social Media jetzt um diese Staffel war, weil es war ja ganz kompliziert es war schon vor der Ausstrahlung klar, dass die beiden getrennt sind, weil Alex und Emmy ja schon so mehr oder weniger klar waren, dass die auch schon seit Ewigkeiten aufgezeichnete Staffel von Couple Challenge dazu geführt hat, dass die beiden jetzt zusammen sind.
Aber dann sind sie jetzt wirklich zusammen?
Na, zusammen waren zumindest. Ah. Dann war Promi-Boxen, da sind die beiden ja auch zusammen aufgetreten, mehr oder weniger als Couple. Alles so mit so einem Grinsen von wegen, wir dürfen es ja eigentlich nicht sagen, aber dann kam jetzt diese Ausstrahlung, dann kam Alex, der eigentlich die ganze Zeit gegen Vanessa gestichelt hat sozusagen, die auch nie zusammen irgendwo aufgetreten sind. Dann war der Punkt, wo jetzt diese Folge kam, wo auf einmal Alex komplett switcht in Sachen, ich muss in Therapie und ich muss mich grundsätzlich ändern. Dann kommt jetzt die nächste Pointe, dass man mittlerweile auch weiß, dass Alex und Vanessa bei Prominent getrennt teilnehmen. Und also gibt ja auch wieder Berichte, die dann sagen, die wurden da irgendwie zusammen gesichtet. So.
Ja. Und sind wieder danach, zusammen, ne, oder so. Und
sind eventuell wieder zusammen.
Ja.
Und das hat alles so absurde Ausmaße angenommen.
Total. Man blickt ja gar nicht mehr durch.
Man blickt gar nicht mehr durch. Es ist, finde ich, auch ein komplettes Versagen von dieser Art und Weise, wie das eigentlich nicht kommuniziert werden darf über diese Shows und trotzdem alle immer alles Bescheid wissen.
Ja.
Wie gerade der aktuelle Stand ist, was eigentlich auch nicht sein kann, dann kann man es ganz sein lassen, die Leute einzuladen, finde ich. Und es muss halt mal krasse Vertragsstrafen geben, ehrlich gesagt. Also bei jetzt Temptation Island VIP hat ja alles versagt irgendwie.
Ja.
Kann ja nicht sein, dass man einfach den Ausgang der Staffel schon so früh weiß. Also, I don't know.
Ja,
jedenfalls auch spannend außen herum, so was die ganze Organisation von so einer Reality-Show angeht.
Aber, und ehrlich auch, was auf den sozialen Medien abging teilweise. Also es ging Alex ja erst auch über Vanessa mehr oder weniger total hergezogen, hat sie total schlecht gemacht, auch in seinen Q&As auf Instagram, nach Prominent getrennt plötzlich. Hatte man wirklich das Gefühl, okay, die müssen wieder zusammen sein, weil er ihr plötzlich wieder voll Honig ums Maul geschmiert hat und dann plötzlich voll einsichtig war und so. Dann kam das ja, hast du das mitbekommen, dass Vanessa angeblich irgendwie geblackmailt wird, mutmaßlich, nicht angeblich? Also, dass irgendwie dann sie mit Fotos unter Druck gesetzt wird, angeblich, dass sie irgendwie mit anderen Männern in einem Bett schläft, die dann irgendwie wohl inszeniert wurden, angeblich von Alex, also dass er irgendwelche Leute drauf angesetzt hat, dass sie so mäßig ihren Ruf halt ruinieren und sie dann blackmailen mit irgendwelchen Fotos. Also das, was halt inszeniert ist quasi, was nie passiert ist, sondern er hat Leute bei ihr vorbeigeschickt, die sich dann neben sie legen, während sie schlafen und dann schicken sie, also so ganz absurde.
Ich vermute, dass
Mia
Julia dahinter steckt.
Ich glaube auch, wer sonst soll dahinter stecken? Ja, ja, Ike Hüftgold ist jetzt mit Vanessa nämlich zusammen. ja, also ich blicke gar nicht mehr durch, gar kein Plan. Wir werden sehen, was passiert.
Wir werden sehen.
In der nächsten Folge Temptation Island und dann letztendlich auch bei Prominent getrennt werden wir vielleicht mehr erfahren.
Ja,
und vielleicht auch
immer
in
mehr
Alex
erfahren.
Buch.
Und da wenn auch. Und in der nächsten Folge von Fernsehen für alle natürlich auch. Ne? Da wird immer die nächste Folge ist immer die, in der man alles erfährt.
Ganz genau.
Bleib aber dran. Ich glaube, dass wir tatsächlich in der nächsten Folge, wenn es dann um die TV-Momente des Jahres geht, eventuell nochmal drauf zurückkommen auf diesen Lagerfeuer-Moment mit Vanessa.
Ja.
Könnte sein, könnte sein.
Könnte sein.
Ja, ich würde sagen, das war's. Weil ich muss sagen, hier Kollege Sandmännchen neben mir hat mir schon ganz, ganz doll Sand in die Augen gerieben. Tatsächlich. Aber man kann natürlich Fernsehen für alle verfolgen, sowohl als Podcast als auch als Instagram-Kanal, als auch natürlich mit allen Teilnehmenden könnt ihr immer in die Shownotes schauen. Man kann natürlich auch sich fürs Promi-Paten-Programm gerne bewerben, wenn ihr dabei sein wollt. Ab jetzt sind die Leitungen geöffnet quasi. Und ihr könnt gerne nächste Woche wieder einschalten und gerne wieder mal Feedback dalassen für den Dschungelcamp-Cast, für die Folge, für ja eure Meinung zum Thema Alex und Vanessa, zum Thema Temptation Island VIP. Und ihr könnt Denise mal wieder sagen, wie toll sie hier performt hat. Das hat sie schon lange nicht mehr gehört.
Oh.
Und ich auch nicht. Aber sie hat es jedes Mal wieder verdient. Ich sag an der Stelle Dankeschön, dass du wieder dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Und danke, dass ich hier auch sehr immer gerne einfach 300 Stunden am Stück meine Takes ins kleinste Detail ausbreiten darf.
Ja, klar. Immer wieder gerne, bald wieder. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal eine Vertragsstrafe begehen.